Jo, Kickelakuck, als ob ihr kein Zuhause habt. Naja, mit dem Retweeten wisst ihr ja Bescheid, ne, wie das geht. Oh, wo ist meine Birgit? Die muss doch den Space stabil halten. Da ist sie ja, unsere Stabilhalte Birgit. Das ist hervorragend. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Also erstens haben mir gerade zwei Leute tatsächlich erzählt, in Twitter würde man das Schluchzen hören, weil es keine spontanen Ukraine-Spaces mehr gibt. Und auf der anderen Seite kann man ja tatsächlich auch jeden Tag einen Space machen, weil der Irrsinn hört ja nicht auf, der wird höchstens nur noch schlimmer. Also mittlerweile finde ich manche Sachen, die man so liest, wirklich auch wirklich zum Schmunzeln. Da kann man ja kaum noch irgendwas zu sagen. Also das ist, wenn zum Beispiel ein Putin der Europäischen Union den Verstand abspricht, dann muss man doch so ein bisschen, ja, also das sind solche Sachen, wenn man die liest, muss man wirklich schmunzeln. Es gibt ein Highlight, ein Pummelzacken-Highlight, was ich sehr, sehr feiere und ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Das Video, in dem endlich mal die EU den Orban grillt, also Gott, fand ich das schön. Ich hätte es mir noch 53 Mal angucken können. Er saß da wie ein kleiner Schulbub mit seiner tollen Illusion, dass er der ganz Große ist und ist so richtig abgewatscht worden. Und das fand ich einfach super, super herrlich. Ich habe hier gerade ein Problem, weil ich hatte ja Stress mit meinem Handy und jetzt habe ich das so eingestellt, dass hier dieser Bildschirm sofort wieder zugeht, wenn sich nicht viel tut. Jetzt geht der immer zu und ich sehe den Space nicht mehr. Das ist überhaupt nicht gut. Also, ja, das war mein persönliches Highlight. Also Abwatschung von Orban direkt im Europäischen Rat fand ich hervorragend. Nach dem Abwatschen darf jetzt auch gerne der Rauschmiss kommen. Also ich brauche den nicht mehr und ich glaube die Ukraine auch nicht. Ja, ich habe, glaube ich, schon wieder einen Ghostbun an der Backe, aber ja nun, wer sind wir, dass wir uns davon dann davon abhalten lassen, einen Space zu machen? Tun wir nicht. Ich hoffe, ihr habt alle retweetet. Und ja, dann möchte ich noch sagen, was hatten wir denn noch? Ja, Mr. Lula hat da eine ganz tolle Rede gehalten, habe ich auch gerade gepostet, das Video. Und geht da den Trump an, von wegen, dass man die Souveränität der anderen Länder also durchaus respektieren muss. Ich hoffe, der Herr Lula hat diese Nachricht auch an seinen Kumpel Putin weitergeleitet. Weil das ist ja, also eigentlich, das ist so diese Nummer, die ich ein bisschen lustig fand. Also wenn solche Typen sich da jetzt plötzlich als die Gutmenschen aufführen, das ist schon hart. Ich muss jetzt hier echt gucken, wo ich das umstellen kann, dass der sofort immer den Bildschirm verdunkelt. In der Zeit quatscht die Havelmaus euch jetzt zu. Also mindestens 15 Minuten musst du jetzt reden, liebe Havelmaus. Ich bin sofort wieder da.
Ja, dann gedulde ich mich erstmal im Warten.
Du sollst dich nicht gedulden, du sollst reden.
Ach so, darauf muss ich erstmal kommen, als Sprecher. Liebe Pummelzack, ich bin eben erst rein. Ich weiß nicht, ob du es schon ausführlich gemacht hast, dann muss ich mich woanders informieren. Würdest du in zwei, drei Sätzen nochmal mir zusammenfassen, wie die EU mit Orbán jetzt umgegangen ist?
Okay, sie hat es nicht verstanden. Ich wollte eben kurz umstellen, dass mein Handy sich nicht mehr verdunkelt und in der Zeit solltest du eine halbe Stunde reden, aber kein Problem. Ich habe das Video davon gepostet. Hessen, bist du so lieb und fischst das mal eben bei mir raus und postest es unten drunter. Also die haben ihn jetzt tatsächlich übelst angegangen. Die haben ihm gesagt, was sie von ihm halten und dass er sowieso nur auf das Geld aus ist und so weiter. Es war eine herrliche Sensation. Ich fand es ganz, ganz großartig. Also es waren mehrere, vier oder fünf Leute haben den da, glaube ich, echt übelst gegrillt und ja, es war doch, also ich habe hier zu Hause gesessen und hatte richtig Spaß dabei. Also für mich war das eine wunderbare Party. Ich brauche jetzt aber wirklich irgendjemanden, der jetzt ungefähr, naja, 3, 4 Minuten quatscht, weil ich muss da wirklich dran. Das ist so, kann ich keinen Space machen. Das ist eklig.
Also quatschen könnte ich ja, aber jetzt wenig zur Sache. Quatschen könnte ich ja wirklich gut. Also ich bin ja immer, ich versuch's mal, ich versuch's mal und du machst deine Sache erstmal, ne?
Okay, alles klar, bis gleich.
Bis gleich. Ja, Leute, es ist ja faszinierend und gleichzeitig beunruhigend, was sich jetzt aktuell in der Ukraine abspielt, aber auch drumherum. Ja, also es hängt, ist ja alles miteinander verwoben. Dieses einerseits noch mitkommen und gleichzeitig sich wirklich umfassend informieren, damit man überhaupt weiß, was gerade Phase ist. Ja, da umso dankbarer bin ich über den Space von Pummelzacke, die ja nicht müde wird, das alles mal zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, sodass man wieder im Laufenden ist. Manch einer wird sich fragen, warum eigentlich alles? Hat man keine eigenen Probleme? Doch, das gehört aber zu unserem Leben dazu, finde ich. Wie geht's in der Ukraine weiter? Wie geht's im Iran weiter? Wie geht's die ganze Zusammenspielerin weiter? Und zeitgleich sind jetzt dieser Tage wieder im Bundestag Debatten, wo einem doch so manchmal die Hutschnur hochgeht, wenn sich ein Herr Spahn hinstellt und einen anderen Politiker anspricht von wegen, dass sie Geld verschleudern, da möchtest du doch gleich im Fernsehen springen. Ist gar nicht so einfach, so einen Monolog zu führen und dabei was Sinnvolles zu sagen. Aber ich denke,
Ja,
dieser Tage
ich
hat.
finde die Einstellung nicht scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das einstellen soll. Oh Gott, jetzt stehe ich hier. Jetzt habe ich ständig einen dunklen Space und das ist nicht schön. Aber wir
Das
versuchen es
heißt
mal.
also, Reif siehst du auch nicht, der hat die Hand
Doch,
oben.
doch, doch, doch. Ja, wenn ich drauf tippe, sehe ich euch ja alle. Das ist ja nicht mein
Ach
Problem.
so.
Aber während ich quatsche, wird mein Space immer dunkel. Aber der Reik hat die Flosse oben und der Reik ist jetzt auch dran. Bitteschön.
Ja, fahren erstmal. Also für dich meistens in Energieoptionen, dann Bildschirm Timeout oder so ist das genannt, und da kannst du es einstellen. Zumindest ist es bei meinem Handy so, könnte bei deinem auch so sein. Dann zu Habelmaus, zu diesen Debatten im Bundestag. Ich habe vorhin ein relativ witziges Video gefunden. Da ist ein AfDler angegangen worden von keine Ahnung, wo die herkommt. Aber sie hat ihn indirekt als Pussy bezeichnet. Fand ich cool, wie sie es gemacht hat. Ich suche das Video gleich. Ja, ich stelle das Video gleich mal unten drunter. Sie hat ihn. Es ging um einen Antrag von denen und da hat sie dann wohl gesagt, dass die eine Klitoris hat 3000 Nervenenden und er ist trotzdem empfindlicher als das Ding. Fand ich relativ witzig, ihn so als Pussy zu bezeichnen. Ja, Iran, wie es weitergeht, keine Ahnung. Wir sind ja jetzt gerade mal so gut genug, um da unten das zu machen, was die US Navy angeht, wahrscheinlich ja nicht kann. Minen räumen, dafür wollen sie uns ja haben. Keine Ahnung, wahrscheinlich wollen sie ihre Schiffe nicht riskieren. Ich meine, das wäre nicht das erste Schiff, das der Iran den wegmint. Und ich glaube nicht, dass die noch dazu in der Lage sind, die so zu reparieren, wie sie es früher geschafft haben. Und jetzt sind ja wohl schon Ukrainer unten. Die sind am Verzweifeln, die Jungs. Also jetzt nicht, dass die Arbeit nicht schaffen, sondern sie sind am Verzweifeln, wie die westlichen Alliierten arbeiten. Die lassen nämlich Radarstationen komplett stationär stehen.
Ach,
Also
das kann.
permanent. Also bei den Ukrainern sind die Dinger innerhalb von ein paar Minuten verlegt und die stehen da halt einfach im Sand rum. Die haben schon zwei große Radare, eins eine Milliarde und eins, glaube ich, 300 Millionen teuer oder so. Mal so ein bisschen verloren. Plus das Ding, was sie in Israel erwischt haben. Also, wir sind bei drei großen und sehr empfindlichen und guten Radarstationen, die weg sind. Hups.
Gute Information für mich. Das hatte ich
Ja,
doch gar nicht
also
so
ich
mitgekriegt.
finde es nicht, es ist keine Ahnung, ich muss jetzt einfach mal damit leben, dass ich euch dann zeitweilig nicht mehr sehe. So, weiter geht's hier mit dem Alex VB, bitteschön. Und der Onkel Alex hat mir Spaß gemacht, der ist gar nicht da. Dann nehmen wir die Konstanze.
Ja, es ist völlig irre, was hier abgeht. Also bei Iran würde ich echt denken, die haben sich da total verzockt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ukrainer da verzweifeln. Weil man hätte, also wie gesagt, die sind da komplett planlos rein, in was dem Westen ja so sowieso schon lange anzudichten ist, nicht anzudichten, sondern vorzuwerfen ist, seine Arroganz gegenüber den Osteuropäern. Und bei den USA kommt nur noch erschwerend hinzu, der ist der gesamten Welt gegenüber total arrogant. Der denkt, der weiß alles, ja. Wenn die da vorher, vor allen Dingen, die wussten doch, dass der Iran Shahed-Drohnen hat. Und der wusste, dass die Ukraine sich seit 4 Jahren damit beschäftigt. Wieso zum Geier ist da weder Israel noch die USA mal vorher auf die Ukraine zugegangen und hat da gefragt, wie geht ihr da eigentlich mit den Shahed um? Hat das keiner gesehen von diesem Idioten, dass wie viel die davon abschießen in der Ukraine? Aber da war man sich natürlich zu fein für. Und was jetzt auch ist, es wird jetzt so seitens der USA immer mehr auf der Ukraine rumgehackt, obwohl es die Russen sind, die dem Iran helfen, Amis zu töten. Da siehst du doch wirklich, wessen Geisteskind der Trump ist. Das ist ein Putin-Anhänger durch und durch. Und seine ganze Entourage da auch. Die sind russenfreundlich bis zum Abwinken. Der Russe kann alles machen, scheiß drauf, die Ukraine hat die Schuld. Die nehmen immer mehr die Masche von den Russen an. Wenn sie selber irgendeinen Scheiß verbocken, ist Pontius und Palacios schuld, nur sie selber nicht. Und der fällt ja jetzt, also europäischen Verbündeten ist er ja sowieso schon in den Rücken gefallen. Beispiel Drohungen mit der NATO und vor allen Dingen auch Drohungen gegen Grönland, ne? Da hat sich jetzt herausgestellt, dass die sich so, wohl sogar aktiv auf einen Krieg gegen die USA vorbereitet hatten. Also ja, macht einen schon fertig. Und ja, mich macht der Scheiß ja nur noch sprachlos. Das nimmt alles kein gutes Ende. Der zieht die gesamte Welt in den Abgrund. Wenn da in den USA nicht gleich irgendwas passiert, dass der da abgesetzt wird, der fährt das komplett gegen die Wand. Ende.
So, ich bin fündig geworden. Die ganzen Tipps von euch, die nützen mir nichts. Es ist, glaube ich, auf jedem Handy anders. Aber ich habe es gefunden und jetzt geht das hier vernünftig vorwärts. So, wen hatten wir denn? Ach, Alex, bist du jetzt da? Das wäre schön. Alex? Also der Alex hat jetzt auf jeden Fall ein Händchen gehoben. Und da.
Hallo, könnt ihr mich
hallo? Hören? Jetzt ja.
Kannst du mich hören?
Ganz, ganz schlecht.
Du bist noch ein bisschen verbuggt hier.
So, weitermachen wir mit dem Chris erstmal, bis der Alex aus seinem Funkloch rausgekrabbelt ist.
Ja, der sitzt wahrscheinlich noch im Auto irgendwie in Düsen nach Hause. Ja, diese Minensucher-Geschichte da unten, die Trump ja gerne hätte. Also zum einen irgendwie, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, irgendwie, dass wir eigentlich ganz froh sein können, irgendwie, dass Merz sich da positioniert hat, irgendwie gesagt hat, an diesem von Trump inszenierten Krieg irgendwie, da sehen wir im Moment als Bundesrepublik Deutschland keinen Anlass, uns da unten zu beteiligen. So. Da scheinen sie gestern alle umgefallen zu sein. Zumindest Frankreich, England und Deutschland. Denn da gab es wohl eine Erklärung. Und dass wir uns eben jetzt doch im Rahmen dessen, was wohl gebraucht wird irgendwie demnächst, wenn es sich beruhigt hat, so sagte Macron da unten, wenn es sich ein bisschen beruhigt hat, dann würden wir uns da unten dann doch engagieren und in die Straße von Hormuz den Schiffsverkehr irgendwie gewährleisten. Ich habe keine Ahnung, was die sich vorstellen und dass wir dort da unten reingezogen werden, dahingestellt. Die andere Geschichte ist irgendwie, was Konstantin schon sagte wegen den Drohnen. Naja, das ist natürlich der hohe Thron. Ne? Trump kann sich nicht hinstellen irgendwie, kann die Ukraine fertig machen, fallen lassen irgendwie und sie Putin zum Fraß vorwerfen und sagen, wie scheiße die Ukraine ist irgendwie und dann aber sagen, irgendwie Leute, wir bräuchten aber mal eure Drohnenabwehr. Ne? Das gibt er sich nicht, da lässt er eher irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Amerikaner sterben. Das ist dem dann lieber, das muss er dann nur zu Hause dementsprechend verkaufen. Aber die Ukraine könnte noch was ganz anderes machen. Jetzt sind ja schon irgendwie 230 Leute zur Schulung mit den Interceptern unten in den Golfstaaten und im Schulen dort. Mit all dem, was sie da angetroffen haben, so wie Reich schon dargestellt hat. Ich glaube, die müssen da bisweilen aus dem Kopf schütteln und nicht rauskommen. Aber die Ukraine könnte noch was anderes machen. Die könnte nämlich den USA anbieten, irgendwie, dass sie bei der Minenräumung hilft. Warum? 4 ihrer Minenräumboote stehen im Moment in England Sind da zum Teil überholt worden irgendwie, stehen da aber auch sozusagen in sicherem Hafen, also außerhalb des aktuellen Kriegsgebietes. Die könnten da mal runterfahren irgendwie und könnten den Amis den Arsch retten, mehr oder weniger, beziehungsweise ihnen da raushelfen. Aber das wird Trump wahrscheinlich auch nicht mitmachen. Schade eigentlich. Ja, jetzt ist Alex ganz rausgeflogen. Das ist natürlich schade. Ansonsten gibt schöne Informationen irgendwie aus der Ecke Saporischschja. Was heißt schöne Informationen? Also es sind schöne Fortschritte, die da gerade im Moment passieren. Da gab es in den letzten Tagen zwar das Problem, dass um Orichiv, das ist eigentlich der zentrale Dreh- und Angelpunkt im Moment gerade in der Saporischschja-Achse, dass der drohte, dass da die Versorgung abgeschnitten wird. Stattdessen haben die Ukrainer da ordentlich zugeschlagen irgendwie und mit ihrer Feuerwalze haben sie sehr viel Raum zurückgewonnen und im Moment räumen wohl die Russen, wie soll man sagen, fliehenden Fußes ihre Stellung irgendwie und treten den Rückmarsch an in vielen Bereichen. Das wundert, weil die hatten da im Gegensatz zu letztem Jahr und auch zum Winter haben sie diesmal gut ausgerüstete Infanterie nachgeführt, die Russen. Und selbst die ziehen sich jetzt zurück. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber da kann uns nachher Alex vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen, was im Moment die, wie soll man denn sagen, die Sanktionsumsetzung in Russland soweit funktioniert und was da alles im Moment noch mit betroffen worden ist. Weil da gab es ein paar schöne Einschläge. Da dürfte Alex schon grinsen und uns da gleich mal up to date bringen. Aber soweit auch erstmal, danke von mir.
So, und jetzt kommt der Mephisto.
Ich bin eigentlich noch gar nicht dran. Also es waren andere Leute vor mir, aber mich hat...
Ja, aber es geht hier so ein bisschen danach, wer schon gesprochen hat, der muss dann erstmal warten, erstmal kommen alle dran.
Nee, okay. Naja, mich interessiert vor allem, die Russen, die haben ja, sag ich jetzt mal, zwischendurch wirklich ihr ältestes Zeug da reingebracht. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen irritiert, wie das da jetzt abgeht. Letztendlich, die Russen haben ja einen Haufen Schrott, sag ich jetzt mal, in die Front geschickt und ein Fleischwolf, wie das gern genannt wird, also dass die Leute einfach verheizt werden. Das habe ich noch nicht verstanden jetzt.
Ja, jetzt kommen wir nicht mehr um Alex drumrum. Ich hoffe, der ist jetzt raus aus seinem Luftloch da. Alex?
Hallo, könnt ihr mich jetzt hören?
Jawohl.
Ja. Katja, nimmst du schon wieder deine Pillen nicht? Weil heute ist nicht Dienstag.
Alex, du darfst einer alten Frau nicht ständig ihre Demenz vorwerfen. Das verunsichert die. Bitte mach das nicht. Es ist heute Dienstag.
Ja, also zum Thema Iran. Irgendwie hatte ich noch einen anderen Punkt vorhin, der mir schon wieder vergessen ist. Zum Thema Iran. Das Ganze ist so ein bisschen, wir sagen Trump, es ist sein Problem. Gleichzeitig, und das haben die heute auch eigentlich alle schon sehr deutlich gemacht, wir sind dabei, wenn es quasi halbwegs friedlich ist. Und darum geht es. Ich hatte jetzt, glaube ich, gestern was gepostet zum Thema, was brauchen wir tatsächlich, wenn wir dort jetzt Minenjagd machen wollen würden. Dann sprechen wir darüber, dass eigentlich die gesamte deutsche Flotte dahin müsste an Fregatten und Korvetten, um die paar Minensucher, die dann da im Einsatz sind, abzusichern. Das sind solche Dimensionen, die muss man sich auch so entsprechend vorstellen. Die Minengefahr ist aktuell gleich null. Die Gefahr von kleinen Überwasserdrohnen ist gegeben, die ist aber auch relativ gering. Nicht null, auch deutlich höher als die Minengefahr, aber sie ist gering. Die Hauptgefahr sind tieffliegende Drohnen und Flugkörper und davon hat der Iran noch allerhand, die Mullahs. Spezielle Seezielflugkörper. Die setzen sie aktuell nicht gegen die USA ein, weil die sind soweit schlau und halten sich ungefähr 600, 700 Kilometer mindestens von der iranischen Küste entfernt auf mit ihren Schiffen. Das heißt, da sind sie nur von ganz wenigen theoretisch noch erreichbar und dann müsste man auch noch die Zielkoordinaten haben. und die verstecken sich halt auf gut Deutsch hinter den internationalen Schifffahrtsrouten und dümpeln da irgendwo weit ab von Iran rum. Das heißt, dass der Iran die überhaupt treffen würde, ist sehr unwahrscheinlich, selbst mit der chinesischen Unterstützung als Aufklärung. So, wenn wir uns direkt an die iranische Küste begeben würden zur Minenjagd, das ist ja so schmal, dass von Land aus Artillerie theoretisch eingesetzt werden könnte, um die Schiffe anzugreifen. Die ganzen Drohnen, Flugkörper, da brauchen wir einfach Flugabwehr, Flugabwehr und noch mehr Flugabwehr. Das heißt, wir müssten 2 bis 3 unserer Flugabwehrfregatten nehmen, dazu also die 124er-Klasse, dazu 2 bis 3 123er, einfach um Nahbereich Flugabwehr zu haben, mit dem Geschütz, mit den RAMs, mit den ESSM, die auch die an Bord haben, dazu, um einfach noch die Geschütze zu haben und auch die RAMs, auch nochmal 2 oder 3 Korvetten beziehungsweise F-125er. Über solche Dimensionen sprechen wir.
Herr VP, ich unterbreche Sie. Wir sind wieder im Fachsimpelbereich. Kannst du vielleicht mal ganz kurz grob erklären, von was für Sachen du da redest?
Ja, also Deutschland hat, also um es jetzt mal militärisch groß anzufangen, wir haben verschiedene Bedrohungen. Das eine ist natürlich der Bereich unter Wasser. Das sind Minen-U-Boote. U-Boote, wenn die nicht auslaufen, stellen sie erstmal keine Gefahr dar. Und das, was der Iran an U-Booten hat, ist auch grob zerstört worden. Der zweite Bereich, also Minen, die müssen in der Straße direkt in den Schifffahrtsrouten gelegt werden. Durch die US-Luftüberlegenheit ist das bisher nicht passiert. Also der Iran kriegt seine Minenlegeschiffe gar nicht in die Richtung. Weil sobald die auslaufen, die brauchen dann auch ihre Dreiviertelstunde, bis sie aus den Häfen heraus da sind. Müssen vorher noch angefeuert werden und. Das dauert alles, bis dahin sind sie längst versenkt. Also die kommen aktuell auch nicht in diesen Bereich rein. Dann sprechen wir über die Gefahr von Überwasserschiffen, die angreifen. Das sind die Seedrohnen. Die sind relativ schnell, klein und stellen eine gewisse Bedrohung dar. Und die Hauptbedrohung findet aus der Luft statt. So wie es die verschiedenen Bedrohungen gibt, gibt es die verschiedenen Abwehrsachen. Gegen Minen setzt man Minensucher ein, Minenräumer, da gibt es die verschiedensten Begriffe für. Die sind halt speziell ausgelegt von der ganzen Grundkonstruktion schon mit amagnetischem Stahl oder Kunststoffen oder Holz gebaut, dass sie möglichst gar keine Minentypen auslösen. Dazu spezielle Sonaranlagen, die dafür da sind, Unterwasserortung zu machen und auch solche Minen zu detektieren. Die sind speziell ausgelegt, um im Nahbereich, das heißt wenige 100 Meter, nur ein vernünftiges Sonarbild zu machen. Dafür ein sehr feines, sehr genaues. Und die haben dann die entsprechende Technik an Bord, um auch auf die verschiedenen Methoden Minen zu räumen. Da gibt es auch diverse Techniken und auch diverse Minenarten. Das ist alles, auf der einen Seite gibt es eine Technik, auf der anderen Seite eine Beseitigungstechnik. Kommen wir zu denen, was ich als Schutzschiffe da bezeichnet habe. Die Klasse 124, die deutsche, das sind spezielle Schiffe, deren Hauptaufgabe die Flugabwehr ist. Das heißt, die haben ihre Waffensysteme, ihre Sensorik auf diesen Bereich ausgelegt. Die Klasse 123, die Brandenburg-Klasse, ist eine U-Jagd-Fregatte. Das heißt, deren ganzen Sensorik und Effektoren, also Waffen, sind speziell darauf ausgelegt, U-Boote zu jagen. Nebenbei können natürlich alle Schiffe auch andere Schiffe angreifen. Das ist immer so eine Nebenaufgabe nur. Dann haben wir, die haben auch eine relativ gute nahbereichseigene Flugabwehr, dass sie sich selber auch gegen Angriffe schützen können. Deutlich nicht so stark wie die 124er-Fregatten, die Sachsen-Klasse. Dann gibt es die Klasse 125, ich glaube Baden-Württemberg-Klasse heißt die. Das ist so als Embargo-Durchsetzungsfregatte ungefähr geplant gewesen. Die soll ein bisschen Spezialkräfte, bisschen Landzielbeschießung von Piraten und können. Die sind für solche Aufgaben nur bedingt geeignet, haben minimale Flugabwehrfähigkeiten. Und bei den Korvetten als leichte, das sind in dem Sinne kleine Fregatten, die dafür da sind, vor allen Dingen im Küstenvorfeld zu operieren, im eigenen, die haben auch nur bedingte Flugabwehrfähigkeiten und sind auch eher, wenn man so möchte, größere Patrouillenschiffe. So, und daraus müsste man halt so einen Mix bilden, weil wir auch gar nicht so viel haben. Und wir sprechen hier über einen Bereich einer hochintensiven Kampfführung. Und wenn man dann psychologische Aspekte mitsieht, was wäre, wenn der Iran ein deutsches Schiff versenkt? Das wäre für die, ja, Ostern und Weihnachten zusammen, wenn sie das schaffen würden. Und dementsprechend würden sie auch viele ihrer Systeme dafür opfern, dass sie das schaffen können. Einfach um diesen Erfolg zu haben. Und daher geht aktuell auch keiner tatsächlich dabei und sagt, wir wollen wirklich vor der Küste vom Iran operieren. Das machen weder die Deutschen, noch die Franzosen, noch die Amerikaner, die alle sagen, wir halten uns da raus oder weg von der Küste. Die Europäer sagen, ja, wir finden es alles nicht gut. Wir sind bereit, was zu machen, aber erst, wenn wir quasi die Zusicherung haben, dass wir keine Ziele für euch sind von Seiten des Irans. So, und so lange heißt es auch zu warten. Noch Fragen zum Thema Iran-Marine da? Dann ansonsten würde ich das erstmal beenden und zur Ukraine rübergehen.
Ja, ja, soweit ich weiß, hat die deutsche Marine nur Fregatten. Nein, alles gut, Entschuldigung.
Ja, haben wir nur, weil Zerstörer ist zu martialisch. Deshalb heißen alle Schiffe seit ungefähr 2000 uns nur noch Fregatte. Die alten Mölders-Zerstörer waren die letzten, die wir hatten. Ist damals eine politische Entscheidung gewesen. Es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Fregatten und Zerstörern. Das ist je nach Land unterschiedlich definiert ein bisschen, behandelt aber eigentlich immer die gleiche Schiffsgröße und auch die Grundfähigkeiten. Viele haben, dass Fregatten zur U-Jagd sind und Zerstörer zur Flugabwehr. Das kann man so häufig so als Grundunterscheidung sehen. Zum Thema Ukraine. Das, was jetzt immer hier so groß, als die Ukraine macht so viele Landgewinne, ja, das ist jetzt was Schönes. Das ist auch schön, dass die Ukraine jetzt in den letzten 2 Monaten ungefähr 400 Quadratkilometer zurückerobert hat, befreit hat. Vielleicht sind es inzwischen auch 500, aber das müsst ihr euch jetzt mal bitte auch ein bisschen in Relation sehen. Das sind pro Tag keine 10 Quadratkilometer. Das heißt, ihr stellt euch an einer etwas ebenen Fläche Stelle einfach hin und guckt einmal rum. Und dann seht ihr mehr, als die Ukraine da pro Tag befreit hat. Das müsst ihr so ein bisschen in Relation sehen. Aber das Ganze hat natürlich, merke ich ja auch hier, einen sehr starken psychologischen Effekt. Die Ukraine schafft wieder was. Sie kommt wieder voran. Russland ist geschwächt, hat momentan relativ wenig dem entgegenzusetzen. Hängt damit zusammen, dass die Ukraine ihre Offensive oder die Bereinigung in dem Bereich vor der russischen Offensivoperation durchgeführt hat. Das heißt, die Russen waren am Umgruppieren oder sind am Umgruppieren, um selber ihre eigene Frühjahrsoffensive irgendwo zu starten. Und genau in der Zeit, bevor sie losgeht und nachdem die Einheiten abgezogen wurden dafür von den anderen Frontabschnitten, hat die Ukraine losgeschlagen in einem Bereich und kommt da auch relativ gut voran, vorsichtig, und setzt Russland natürlich auch unter Druck. Das Wichtige ist halt, Russland, da bekommen die Leute es auch mit, die merken, oh Scheiße, die Ukraine rückt vor, das darf doch gar nicht sein, die sind doch eigentlich geschlagen, das geht doch gar nicht. Gleichzeitig ist es positiv für uns hier und auch für die Ukrainer, ja, die Ukraine kann noch was schaffen, sie kann noch vorrücken, nicht nur zurückweichen. Also dieser psychologische Aspekt ist das ganz Wichtige an der Geschichte, führt auch dazu, dass Russland jetzt ein bisschen in einer Art Erklärungsnot ist und jetzt angefangen hat in den letzten Tagen mechanisierte Angriffe, also mit Schützenpanzern und Panzern wieder durchzuführen, auch verstärkt aufzunehmen zum Vergleich zum letzten Jahr. Also die sind aktuell so stark wie seit Anfang 25 nicht mehr. Entsprechend hohe Verluste. Also Russland versucht jetzt wirklich wieder irgendwie selber gute Publicity zu machen, wieder irgendwelche Ortschaften zu erobern auf Krampf und um das ein bisschen zu übertünchen. Also das ist auch nur für den psychologischen Aspekt. Dafür setzen sie sogar inzwischen wieder verstärkt Kampfhubschrauber ein, wurden jetzt auch welche abgeschossen worden, einer. Ist halt eine direkte Folge davon. Und Russland hat sich eigentlich diese gepanzerten Verbände und auch Hubschrauber ein bisschen aufgehoben, um in einer guten Gelegenheit damit dann eine deutlich geschwächte ukrainische Front tatsächlich mal zu durchbrechen. Der Punkt hat sich bisher nicht ergeben. Der wird sich auch wahrscheinlich nicht so schnell ergeben, aus meiner Sicht. Aber genau jetzt müssen sie diese zurückgehaltenen Einheiten für einen Propagandaerfolg, quasi eine Version der Ardennenoffensive, ja, man schafft etwas, aber danach ist man geschwächter, müssen sie dafür halt opfern. Und das ist natürlich von Vorteil. Jetzt weiß ich, welchen Punkt ich vorhin hatte. Da hieß es, dass die Russen altes Material ganz viel genutzt haben und nicht das moderne. Der Unterschied zwischen einem unmodernisierten T-55, T-54 Panzer und einem der modernsten T-90 Panzer oder auch T-72 in der neuesten Version oder auch T-80 in der neuesten Version. Das sind Nuancen. Das ist jetzt nicht so, dass der T-90 dem so wesentlich überlegen ist, dem T-54, dass das den riesen Unterschied macht in der Kriegsführung, wie sie in der Ukraine durchgeführt wird. Das müssen wir natürlich auch nochmal sagen. Wenn es natürlich wäre, dass sie über offenes Feld wirklich Fläche machen sollen, dann wären das schon tatsächlich Riesenunterschiede. Aber dahin kommt Russland bei Weitem nicht. Das wäre also eine Kriegsführung, wie es eigentlich jeder Westen immer vorgesehen hat, durchbrechen und dann tatsächlich große, umgreifende Bewegungen, Geschwindigkeit, 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 ja, nicht stoppen. Also dafür, da macht es dann einen Unterschied. Aber bei dem, wie in der Ukraine Krieg geführt wird, ist es scheißegal, ob da ein T-54, ein T-55 oder ein T-90 steht. Ich glaube, das war es erstmal. Fragen?
Nein, scheinbar im Moment keine mehr.
Doch.
Und dann gibt es.
Ich hätte noch eine.
Bitte? Du, nein, nein, nein. Du bist gar nicht dran jetzt. Also so eine Frechheit, einfach dazwischen quatschen. Also, los, die Frage.
Also ich habe die mechanisierten, die mechanisierten Verbände irgendwie, die haben wir jetzt nur im Nordosten gesehen, irgendwie, also in der Pokrovsk-Kopiansk-Achse. Hast du noch irgendwo andere gesehen im Moment? Weil das ist das, wo sich das anscheinend konzentriert aktuell.
Alex. Also im Norden sollen sie hauptsächlich gewesen sein, es soll aber auch im Südosten im Bereich Donetsk auch ein oder zwei kleinere Versuche gegeben haben. Also es ist momentan schon auffälliger, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir sagen, dass wir von einem Krieg sprechen, wie wir ihn 22 im Sommer noch gesehen haben mit dem Massen. Aber es ist schon wieder auffälliger, dass mehr eingesetzt wird. Aber natürlich noch nicht in der Masse.
Okay, wenn ich da gerade noch eine Folgefrage stellen darf. Der Hintergrund meiner Fragestellung irgendwie ist, die Massierung dieser Kontingente irgendwie, die Informationen, die ich jetzt gesehen habe, irgendwie beziehen sich eigentlich alle nur auf den Nordosten. Auch mit etwas modernerem Gerät etc., von dem du jetzt gerade gesprochen hast. Was Ähnliches habe ich jetzt irgendwie über den Süden, über den Südosten weder gelesen noch irgendwo gefunden. Ist das tatsächlich so der Anschein irgendwie, dass sich das alles im Nordosten, also in Richtung Pokrovsk, Kupiansk, Kharkiv da oben massiert irgendwie, also so mit dem Ziel wahrscheinlich irgendwie dann diesen Schwenk nach Isium zu machen? Oder liege ich da völlig falsch?
Das ist schwer zu sagen. Also wir hatten ja schon jedes Jahr im Frühjahr von da oben die sogenannte 1000-Panzer-Offensive, die angekündigt war aus dem Bereich heraus Kursk-Belgorod. Also das ist so jährlich so ein bisschen, was da genau hintersteckt, kann ich gar nicht sagen. Es gibt immer wieder die Meldung, als dann die Ukrainer einmal den Gegenschlag Richtung Kursk geführt haben, da haben sie auch einiges moderneres und auch bessere Einheiten da erwischt, aber da stellte sich ja auch im Endeffekt raus, dass das auch eher Überreste davon sind. Und das müssen wir jetzt natürlich auch sehen, wenn wir hier von irgendwelchen angeblichen Eliteeinheiten der Russen sprechen, die jetzt da reingeworfen werden, wie die 810. Marineinfanterie. Die ist inzwischen 7-8 Mal komplett aufgerieben worden. Das heißt, ja, man hat vielleicht noch einen Teil vom Stab, man hat vielleicht noch ein bisschen Personal übrig, aber von dem, was ursprünglich mal ein paar tausend Leute waren, ist so gut wie nichts mehr übrig, sondern komplett aufgefüllt worden und das bisher 7-8 Mal. Also da sollten wir uns auch gar nicht mehr so festlegen, was das überhaupt ist. Ja, vom Namen her ist es noch eine Elite-Einheit. Von dem, was es tatsächlich ist, sind andere Einheiten vielleicht, wo man es gar nicht so auf dem Schirm hat, vielleicht wesentlich besser ausgebildet und wesentlich elitärer, weil die einfach wesentlich geringere Verluste hatten.
Ja, wunderbar.
Alles klar, danke. Kann man wieder sehen? Boah, Chris, also jetzt mal ganz im Ernst. Ich wollte nur reinwerfen, also jetzt kann man wieder sehen, wie interessant so eine Klitoris für Männer ist. Den Post gibt es gleich zweimal in den Kommentaren. Also mehr möchte ich dazu jetzt überhaupt nicht sagen. Ich habe jetzt auch für die Habelmaus nochmal die Grillparty von Orban unten dran gehängt. Also die kannst du dir gerne reinziehen. Ich glaube, du amüsierst dich genauso sehr wie ich. So, Chris, eine Frage oder wie auch immer gönne ich dir jetzt noch, aber dann sind die anderen erst dran. Bitteschön.
Nee, ich habe mich nur bei Alex bedankt. Das war alles beantwortet. Danke.
Ach so, ich habe dich in einer Höflichkeit gebremst. Apropos Höflichkeit. Also, eine von denen, die mich ja auch total hier genötigt hat, diesen Space zu machen, ist die Harmonie. Die traut sich jetzt nicht hier rein, weil ich gesagt habe, ich mache den Space nur, wenn sie sich auch als Sprecherin meldet. Ich nehme an, die hört von außen zu. Harmonie, du darfst ruhig reinkommen. Ich lasse mir für dich was einfallen, aber nicht jetzt in diesem Space. Also dementsprechend, komm ruhig zu uns. So, weiter geht's mit dem Reik.
Ich würde noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin jetzt wieder so im Bereich meines Funkloches unterwegs, würde gerne als Sprecher hier bleiben, komme auch wieder zurück, aber kann aktuell nur hören, weil dann ansonsten mein Versuch bricht es wie eben zusammen.
Melde dich einfach per Händchen oben, wenn du wieder da bist. Reik!
So. Ja, eine Klitoris ist sehr interessant, vor allem als Altenpfleger ist ein sehr guter Orientierungspunkt zum Katheterlegen. Das noch so nebenbei.
Too much information. Also jetzt ist aber Feierabend.
Von der Klitoris sind es plus 2 Zentimeter bis zur Hornröhre. Zack, bumm, ist der Katheter gelegt.
Reik!
Was? Ist so.
Rede über das andere Thema, wo du dich gut auskennst.
Wer sagt, dass ich mich da nicht gut auskenne? egal. Jedenfalls, das mit den Panzern fand ich, musste ich jetzt gerade schmunzeln, als Alex das erzählt hat, um das mal für alle zu erklären. Alles, was nach T-72 oder 64 kam bei den Russen. Das ist alles nur, wenn man, ich sag's jetzt mal in Tuning-Fachbegriffen, das sind alles nur Body-Kits und vielleicht ein bisschen Elektronik. Der Rest, alles dieselbe Grundstruktur. Nur der Motor ist immer anders. Das sind diese komischen anderen Zahlen dann immer. Der Rest, alles nur das Zeug. Und dann zu den Schiffen, die Deutschland schicken will. Habe ich auch gelesen. Ob es genau stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber ich gebe es einfach mal weiter. Unsere Schiffe sind für Operationen im Nahen Osten gar nicht ausgelegt. Unsere Schiffe, die ganzen Fregatten, die wir haben, die sind ausgelegt auf Ostsee und auch ein bisschen Nordsee, auf Hochsee nicht. Und Naher Osten, komplett anderes Klima und so, weil sie halt in der Ostsee operieren sollten. Und dort den Weg freihalten sollten für den Fall, dass was kommt. Haben wir noch nicht geändert, unseren Bauplan. Aber Baupläne funktionieren ja auch so nicht. Haben wir ja letztens wieder gesehen auf einem 13 Milliarden Dollar Schiff, der Gerald R. Ford. Da sind erst die Toiletten kaputt gegangen und dann ist die Wäscherei abgebrannt. Nur mal zu sehen, was bei den Amis so schief läuft. Wie unüberlegt die überhaupt sind. Apropos Amis, vor uns hatte jemand, ich glaube Constanze war es gesagt, wie unhöflich Trump ja ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die japanische Premierministerin war ja dort. Die war dort zum Besuch. Und da hat wohl ein japanischer Journalist gefragt, warum er denn sich vorher nicht mit den Alliierten abgesprochen hat bezüglich des Angriffs auf den Iran. Und Trump in seiner Dämlichkeit antwortet wie folgt. Warum jetzt ein Japaner mich nach Überraschungsmoment fragt, weiß ich nicht. Ihr müsst es doch wissen wegen Pearl Harbor. Ohne Witz. Im Beisein der japanischen Premierministerin hat er dieses Ding gebracht. Die Urkatastrophe Japans. Die selbst hinzugefügte Urkatastrophe Japans, muss man dazu sagen. Weil die haben dort 5 Boote angefasst und Amerika hat mit 2-mal der Sonne geantwortet. Also so untaktvoll als Politiker kann man eigentlich gar nicht sein, das zu bringen. Also, Entschuldigung, das ist wie mit Merz, als er vom als er ihm gesagt hat, dass der 6. Juni 1944 kein guter Tag für Deutschland war. Der Mann ist einfach nur blöd. Entschuldigung. Dann hat ja wieder Onkel Piet geredet. Mit seinen, erstens, warum haben wir haben noch nicht einmal Danke gesagt. Wofür? Frage ich mich. Und jetzt will er ja nochmal 200 Milliarden haben für den Einsatz da unten. Und dann aber der Ukraine vorwerfen, die Kohle auszugeben fürs Militär, um zu überleben. Und die Amerikaner fangen den Krieg an, den sie nicht zum Überleben brauchen, anstatt die Kohle in ihre mal in ihr Land zu investieren, wo es dringend notwendig ist, vor allem im Bildungssystem. Ja, keine Ahnung. Also die ganze Magersekte, keine Ahnung, was da los ist, ey. Also so, entweder reichen die gute Drogen oder die sind wirklich alle nur doof. Ende.
Ja, also ich hatte jetzt ein oder zwei Videos von Trump gepostet. Da hat er auch so ein Bullshit von sich gegeben. Also es ist für mich langsam mit körperlichen Schmerzen verbunden, diesem Mann zuzuhören. Es ist für mich auch eigentlich unfassbar, dass der sich noch auf der Bühne rumtreiben darf. Also ich wiederhole nochmal, während Pressekonferenzen scheißt er sich ein. Und das meine ich genau so, wie ich es jetzt sage. Die Journalisten haben da alle gestanden und Gesicht gezogen, als wenn sie irgendwie in so ein Pott Sauerkraut gebissen hätten. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange die dieses Spielchen noch aufrechterhalten wollen mit diesem Typen. Aber der wird jeden Tag gefährlicher. Wir haben mittlerweile auch schon einige Ärzte gesehen, die diagnostiziert haben, dass das eine Frontallappendemenz ist. Und das Gefährliche an diesen Menschen ist, die werden von Tag zu Tag unberechenbarer. Also ganz ehrlich, guckt mal, das soll keine Werbung für meinen Account sein, aber da sind einige Videos, wenn man sich die anguckt und hört, was er da so von sich gibt, das ist unglaublich. Und wenn überhaupt irgendjemand den Dritten Weltkrieg herbeiquatschen kann, dann ist es sicherlich Trump. Also das ist, der haut daneben, wo es nur geht und beleidigt quasi Leute und Länder und ich weiß nicht was. Es ist vergisst dabei aber nicht zu erwähnen, wie großartig und sensationell er doch ist. Also ja, ich meine gut, wenn man nicht wüsste, was danach kommt, würde man sagen, setzt den endlich ab und bringt den nach Hause. Melania wird sich freuen, wenn sie den jetzt 24/7 betreuen darf. Und seine Höschen sauber machen darf. Ich glaube, dafür ist sie die Richtige. Deswegen hat sie ihn bestimmt auch geheiratet, damit der arme Mann im Alter nicht alleine ist. So, da gucke ich sie für an. Aber man weiß halt, was danach kommt. Also dementsprechend weiß ich nicht. Wir haben da die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und ich weiß einfach nicht, was man dazu sagen soll. Am besten wäre ja eigentlich, wenn sich alle so langsam aber sicher in Luft auflösen würden. Und da irgendwas nachrückt, mit dem man wieder leben kann. Also ich begreife Amerika. Aber es werden ja immer mehr wach. Also ich habe da auch ein paar Videos von gepostet. Es werden immer mehr wach, die wirklich fordern, dass da was passieren muss. Also das ist lustig ist ja auch, es sind ja alle anderen schuld. Also Obama ist schuld und Biden ist schuld und überhaupt haben die, wenn die das alles vorher nicht so versemmelt hätten, dann hätte er jetzt gar nicht die ganzen großen Baustellen, die er da bewältigen muss, dieser arme Mann. Es ist schon, also ich weiß nicht, als was man das mittlerweile noch bezeichnen soll. Politik ist es sicherlich nicht und ich weiß nicht, also ganz ehrlich, Amerika ist lost. Solange diese Bande da in der Regierung hockt, ist Amerika lost. Und ich hoffe, denen fällt jetzt ganz schnell was ein, was sie da irgendwie gegen machen können. So, jetzt freut sich hier gerade einer, weil er gerade dolle Post gekriegt hat. Genau im Space, das ist auch immer wieder schön. Ja, weiter geht's mit der Konstanze.
Ja, bei Trump korrupt und dumm, narzisstisch, ja, und jede Menge anderer Schimpfworte noch. Jedenfalls das Schlimme ist ja, der ist nicht nur das Problem von Amerika, der ist halt unser aller Problem. Und dann wollte ich mal noch zu Minen, da in der Straße von Hormuz kommen. Ich kann mir ehrlich gesagt jetzt im Moment nicht vorstellen, dass da schon Minen sind, weil da fahren ja chinesische, iranische und bei russischen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber iranische und chinesische Schiffe fahren ja da hundertprozentig durch. Also bin ich mir jetzt mit Minen da eigentlich nicht so sicher, dass die da schon liegen. Und wenn, dann können sie das ja mit irgendwelchen kleinen Schnellbooten da über Bord schmeißen. Da brauchen sie ja keine Marine in dem Sinne zu. Ja, und dann fiel mir ja noch ein, ich hatte mich ja vorhin darüber aufgeregt, dass die sich nicht wegen den Shahid-Drohnenabwehr vorher bei der Ukraine erkundigt haben. Ja, dann fiel mir ein, logisch, Kutschner, also Trumps Schwiegersohn, und der Witkow, die haben da in irgendeine Firma, in eine US-Firma investiert, die wohl auch Drohnen produziert. Und die haben sind jetzt scharf auf einen Auftrag von Pentagon. Und darum haben die letztes Jahr auch das Angebot von der Ukraine der gemeinsamen Drohnenproduktion abgelehnt. Und jetzt auch wieder, ne? Weil die können ja nicht nur den Konkurrenten da Vortritt lassen. Und ja, dann war noch irgendwas. Ja, das habe ich jetzt gesagt. Ach so, ja. Und dass da jetzt sämtliche Verbündete, also ja, eigentlich in den Allerwertesten getretene Verbündete aus Europa, dass die da und auch aus Asien, dass die sich da jetzt nicht an dem Schutz von der Straße von Hormuz beteiligen, es könnte eventuell später mal zum Bumerang werden. Ist jetzt eine steile These. Also ich kann es jetzt nachvollziehen, ja, weil das ja kreuzgefährlich ist für Mann und Material. Aber der Trump wird ja da nicht ewig sein. Und wenn man da jetzt die Straße nicht freikriegt, bestraft man ja im Prinzip nicht nur den Trump und seine Entourage, sondern eigentlich die gesamten USA. Und wenn dann bei uns und Trump mal irgendwann nicht mehr ist und da eine andere Regierung ist, könnte das für uns halt böse enden, dass die dann sagen, naja, ihr habt uns damals nicht geholfen, warum sollen wir euch jetzt helfen? Kann sein, muss nicht sein, aber ich denke mal, wir müssen uns sowieso von der Hilfe von den USA komplett ablösen. Von daher ist das wahrscheinlich auch vollkommen egal. Ja, dann erstmal Ende.
Ja, schön fand ich auch wieder China. China hat da ganz einfach reagiert. Es hat China 5000 Jahre lang gegeben und einen Großteil der Zeit gab es die Vereinigten Staaten da noch nicht. Und es wird China auch weiterhin wahrscheinlich nochmal 5000 Jahre geben. Also USA kann da machen, was sie will. Wir kriegen das schon hin. Also die sind da ganz relaxed und begucken sich das Ganze und haben die Ruhe weg. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Also wenn da so ein wild gewordener Typ irgendwie im Iran rumspringt, dann lassen die Chinesen sich noch lange nicht aus der Ruhe bringen und besser kann es ja auch gar nicht laufen, also jetzt mal ganz im Ernst. Ja, weiter geht es jetzt hier mit dem Stefan.
Zu dem Thema Minen, da gibt es ja im Großen und Ganzen zwei verschiedene Typen. Ich gehe nicht auf die Details von den Unterschieden genau ein. Die normalen Stationären, die fix an einer Stelle sind, da gibt es verschiedene X-Versionen, und es gibt welche, die kann man wirklich einfach über die Bordwand schmeißen und die schwimmen dann oben. Bei der zweiteren Variante gebe ich dir recht, wenn die existieren würde, könnten keine anderen Schiffe nichts mehr durchfahren, das wäre gar nicht möglich. Aber die ersten, die gibt es auf jeden Fall und die lassen sich eigentlich nur mit größerem Equipment montieren und die engen halt die ganze ganzen Fahrbereich, die ganzen Fahrtrunde entsprechend so ein, dass man die auch leicht beschießen kann. Das ist ja mit das größte Problem. Ende.
Gut, da haben wir noch einen ohne Ende und jetzt ist die Nurse Annie dran.
Hallo, grüß euch. Ich wollte nur zu der Minensache was beitragen. Ich war gestern in einem Space mit Sicherheitsexperten aus den USA. Und die tatsächlich schiffbare Meerenge ist ja ziemlich schmal und es fahren täglich Schiffe durch mit China-Signalen und es wurde gesagt, dass die Idee, die Trump dauernd den Europäern abverlangt, dass sie dort Schiffe eskortieren sollen, die ihre Interessen verfolgen, dass das völlig sinnlos ist, weil normalerweise und überhaupt nicht die wirtschaftliche Weltlage verändern würde, weil täglich 35 bis 40 Tanker diese Meerenge passieren in normalen Zeiten und mit so einem großen Schutzkonvoi würde man täglich höchstens 5 Schiffe durch die Meerenge bringen. Was also an der Gesamtlage sehr wenig verändern würde, sowieso. Also es ist eine typische Bullshit-Forderung von Trump. die nur davon ablenken soll, wie idiotisch die Planung von diesem Kriegsgeschehen ist. Und des Weiteren wurde gesagt, dass sowieso täglich diese chinesisch geleiteten Schiffe die Meerenge passieren, also keine fest installierten Minen sowieso da sein können, sondern dass Iran die Möglichkeit hat, dort sowieso immer liegende stumme Minen am Meeresboden, diese Meerenge ist scheinbar so flach wie die Ostsee, dort liegen sowieso immer Minen offensichtlich als Bedrohungsszenario und die werden ferngesteuert von Land aus, können ferngesteuert werden von Land aus. Also die können selektiv Minen hochgehen lassen in dieser Meerenge, wurde dort berichtet. Und ja, also das die gesamte Hormuz-Geschichte ist reiner Propaganda-Bullshit, um die Europäer und die NATO zu bashen. Das wollte ich nur beitragen.
Jetzt war ich völlig abgelenkt. Entweder ist es eine nöhlende Katze, ein nöhlender Hund oder ein Kind, was am Hintergrund von sich gegeben hat. Klang auf jeden Fall lustig. So, weiter geht's mit, wen haben wir denn jetzt? Dum, 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 dum. Der Dirk war noch nicht dran. Dirk, bitteschön.
Ja, jetzt ist so viel passiert, ist schwierig darauf zu antworten. Also aus meiner Sicht, die ein bisschen pessimistisch ist, was eigentlich überhaupt nicht meine Art ist, ist dieses Hormuz-Thema völlig unlösbar ohne die Mitwirkung des Irans. Aus ganz vielen Faktoren. Also ich finde diese ganze Minendiskussion, die sowas von Bullshit. Und Alex hat es ja gut gesagt, er hat es auch in einem guten Post geschrieben und andere auch, dahin zu verlegen, irgendwas zu tun, das ist völlig gaga. Und das ist in der Tat eine reine Propagandageschichte. Aus meiner Sicht geht ein ganz anderes Ding auf. Wir haben so viele Abhängigkeiten aus den Produkten, die daherkommen. Ich habe heute eine Zahl gelesen, da liegen 3200 Schiffe im Persischen Golf eingesperrt. Alleine die Versorgung denen ja auch die Ressourcen ausgehen, ist alleine schon mal ein Riesenthema. Aber wir haben ganz andere Dinge. Düngemittel, Basisstoffe, Helium. Helium kommt aus einem katarischen Gasfeld. Ein sehr großer Teil wird intensivst bei der Chipproduktion gebraucht. Ist ein Riesenproblem, wenn das ausläuft, so nach dem, was ich gelesen habe. Da sind ganz viele Dinge, wenn jetzt leben die alle noch von Puffern, von Lägern und so weiter, aber wenn das längere Zeit so weitergeht, dann wird uns das finanzkrisenähnlich weltweit, weltwirtschaftlich erwischen. Und ich sehe große Schwierigkeiten, das irgendwie einzufangen, wenn nicht USA, Israel, China, wer auch immer, irgendein Erpressungspotenzial den Iranern gegenüber finden, dass sie die Schiffe wieder durchfahren lassen. Jegliche Ideen, Geleitzüge oder sonst irgendwas, das mit Gewalt zu erreichen, geht gar nicht, weil geringe Mengen von irgendwas reichen, um da Schiffe zu stören. Darf ich auch nicht vergessen, da sind auch Inseln in dieser Durchfahrt. Das heißt, man ist da direkt an den Schiffen dran und jeder, der schon mal mit dem Schiff unterwegs gewesen ist, ich war selber Zeit bei der Marine, das ist ja nicht mal einfach irgendwie alles so einfach. Und das wird in dieser ganzen Diskussion bei uns vergessen, so nach dem Motto, helfen wir nochmal eben. Völliger Quatsch. Ob man das jetzt so formulieren musste, wie Merz das getan hat, keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Aber auch jetzt die Veröffentlichung dieses Papiers, dass man jetzt doch helfen will, das ist reine Kommunikation, Schadenbegrenzung. Machen wird da keiner was, solange da ein heißer Konflikt wird, aus allen Gründen, die Alex auch schon genannt hat. Und für uns begibt sich jetzt die Frage, und da bin ich dann bei Trump, also ganz ehrlich, ich beschäftige mich fast gar nicht mehr, was Trump da äußert und wie unhöflich der ist. Ich glaube, man kann sehen, das ist ein unerzogenes Etwas, der einfach dem jegliche Umgangsformen fehlen. Das wird er auch immer wieder tun und muss man sich auch gar nicht mit beschäftigen. Schade um die Zeit. Ich denke, man muss auf die Dinge dahinter gucken, insbesondere seine Gang, die da so hinter ist. Und da sieht man ganz klar, er stärkt Russland, er hat jetzt Belarus die Möglichkeit gegeben, Sanktionen aufgehoben und so weiter. Ich glaube, das ist sehr, sehr stark getrieben aus wirtschaftlichen Aspekten, sich persönlich, also sich gilt immer für ihn und für seine Entourage da ringsrum zu bereichern. Und wir müssen uns nicht mit solchen Scheindiskussionen beschäftigen, sondern hier müssen eigentlich alle drauf gucken und in Europa insbesondere, wie man reagiert auf diese wirtschaftlichen Dinge, die das, was sich da unten ausbreitet und was sich auf die ganze Weltwirtschaft auswirkt, das ist das eigene Thema. Und ich weiß nicht, warum die Amis das nicht vorhergesehen haben, warum das keiner mit berücksichtigt hat. Aber da ist ein Ding eingetreten, wo der Iran einfach via Zeit die Möglichkeit hat, den gesamten Westen oder die gesamte Weltwirtschaft zu erwürgen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand da was dran machen kann. Eine Idee, die mir mal gekommen ist, völlig laienhaft natürlich, wenn Amerika schlau wäre, müsste sie eigentlich die Durchfahrt von chinesischen Schiffen blockieren, sodass die auch nicht mehr durchkommen. Dann hat China auch ein Interesse, da irgendwo einzuwirken. Aber solange die da frei durchfahren können, sehe ich null Chance, mit Gewalt irgendwas zu erreichen. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir persönlich erheblich Angst. Weil ich bin ja mehr in diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen drin. Und kaum einer, also das hat eine Komplexität, da sind so viele Dinge miteinander verheiratet. Ich alleine was gelesen, diese Düngemittelgeschichte. Auf der ganzen Welt muss jetzt ausgesät werden. Und das Zeug, was daherkommt, wird benutzt, um Düngemittel zu produzieren. Wenn die im Juli geliefert werden, sind die wirkungslos, weil dann sind die Felder bestellt. Und all so ein Scheiß, das sind so umfangreiche Dinge. Ich glaube, da hat jemand was losgetreten, was sehr, sehr schwer wieder einzufangen ist. Ja, das ist mein etwas pessimistischer Take. Ende.
So, und weiter geht's, und zwar mit der Tiziana, die hat noch gar nichts gesagt. Bitteschön.
Hallo ihr Lieben, erstmal schönen guten Abend. Ja, ich muss jetzt mal sagen, der Dirk, der malt jetzt ziemlich schwarz. Ich sehe das alles nicht so schwarz, weil ich weiß, dass wir jetzt als Deutschland eigentlich nur 20% mit Lieferungen aus der Gegend abhängig sind. Und ich sag einfach, jammer, 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 bringt eh nichts. Dann machen wir einfach mal wieder Gülle auf die Felder oder anderes. Weil, warum müssen wir uns jetzt verrückt machen? Die Situation ist, wie sie ist, ganz ehrlich. Und der Verrückte da in der USA, den interessiert es nicht. Der will ja diese Situation. Und umso mehr wir das negativ sehen, umso mehr freut er sich. Und umso mehr sehe ich das positiv, dass wir Europa Lösungen finden, und wir werden sie auch finden, damit alles wieder richtig gut wird. Ende.
Hummel, darf ich mal kurz auf jeden negativen Post haben wir dann direkt auch immer wieder den positiven Post. Ich habe es mir schon fast gedacht, jetzt kratzt der Dirk mit den Füßen. Den lassen wir auch noch eben darauf kontern. Bitteschön.
Ich bin ja gerne auch positiv. Das mit den 20% nützt aber halt nichts. Alle werden von den Maßnahmen getroffen, weil die Dinge einfach miteinander zusammenhängen. Weil wenn irgendwo Preise steigen, steigen sie für alle. Das ist bei diesen Gütern so. Also das Argument zieht aus meiner Sicht nicht. Und ich will auch gar nicht jammern, aber wir sollten mindestens uns darauf einstellen, weil es richtig ruppelig werden wird. Und es ist nicht mehr so viel Geld da wie zu Finanzkrisenzeiten oder Corona-Zeiten. Ich will nicht jammern, aber man muss sich halt drum kümmern. Weil das wird kommen, todsicher.
Todsicher ist jetzt der Reik dran.
Ja, ich wollte bloß auf Constanza antworten, die ja gesagt hat, dass die Amerikaner das nicht vergessen werden. Ja, das wird der MAGA-Kult nicht vergessen, dass wir jetzt nicht helfen. Aber die Demokraten an sich sind ja dem Trump gegenüber absolut ablehnend eingestellt. Sie machen halt bloß mit, weil sie sonst das Land lahmlegen würden, und dann hätte er wieder Feuer gegen sie. Und es gibt auch einen nicht unbeachtlichen Teil der Republikaner, die mit Trump unzufrieden sind. Und irgendwann wird dieser MAGA-Kult aussterben, weil sie nichts mehr haben, wofür sie stehen können. Und dann kommt eine Regierung in den USA wieder an die Macht, die nicht so agieren wird wie er. Und die werden nicht vergessen haben, dass Europa sich gegen Trump gestellt hat, wenn er seinen Willen durchsetzen wollte. Und das werden sie uns hoch anrechnen, dass wir ihm nicht seinen Willen gegeben haben. Und die Beziehungen werden sich nach Trump und MAGA mit Europa wieder normalisieren. Das wird ewig dauern, sage ich so, wie es ist. Die Normalisierung der Beziehungen, die Trump jetzt innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr zerlegt hat,
die sind über 70 Jahre gewachsen, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war. Die hat er ja relativ schnell zerstört gehabt. Und es wird auch lange dauern, bis sie wieder da sind. Aber sie werden wieder existieren. Und das ist das, worauf ich gucke. Trump ist gerade ein Übel und die MAGA sowieso. Aber die Amerikaner komplett abzuschreiben, auch dort gibt's vernünftige Menschen. Viele sind es nicht, die jetzt gerade was zu sagen haben, aber sie existieren. Und auf die müssen wir bauen, dass die nach Trump und MAGA sehen, unsere Verbündeten standen jederzeit zu den USA, aber nicht eben zu dem, was Trump gemacht hat. Und das ist das, was ich sehe, immer wenn unsere Politiker sagen, nein, wir helfen jetzt Trump nicht bei seinem Krieg gegen den Iran oder irgendwelche solche Dinge wie Venezuela oder so. Mal gucken, was jetzt bei Kuba rauskommt. Aber ich muss es so sehen und bleib auch dabei. Die USA werden ein Verbündeter sein, aber halt erstmal nicht. Aber wir brauchen sie und sie brauchen auch uns. Ohne Witz. Also wenn Trump immer sagt, er ist nicht auf uns angewiesen, doch ist er. Weil Europa ist für ihn das Sprungbrett in den Nahen Osten. Schaut euch an, wo sie hier Basen haben. Rammstein ganz besonders. Das ist ein Dreh- und Angelpunkt Logistik, Dreh- und Angelpunkt Luftherrschaft und Luftprojektion über die Bomberflotten, die er hat. Weil nicht alle, die die haben, können von den USA aus starten und dann kaputt machen. Die brauchen ihre Basen weltweit. Deswegen haben die diese Basen, um diese globale Machtprojektion zu haben. Und die europäischen sind extrem wichtig, weil dort sehr viel Zeug lagern kann in Sicherheit, was für sowas gebraucht wird, für solche Operationen. Rammstein, Farnborough im UK und in Frankreich haben sie auch, glaube ich, noch eine relativ große Luftwaffenbasis. Dann sind sie auf unsere Flughäfen angewiesen in Europa, auch auf die zivilen Flughäfen. Nur um das mal klarzustellen. Nicht nur die Militärflughäfen sind für die Amerikaner wichtig, auch unsere zivilen. In Deutschland fallen mir da sofort Frankfurt am Main und Leipzig ein. Die sind Dreh- und Angelpunkt für Logistik und Menschentransporte. Und vor allem für Verwundetentransporte sind die verdammt wichtig, um die dorthin zu bringen. Und zwar schnell und sicher. Ich erinnere mich daran, als es in Afghanistan einen riesengroßen Vorfall gab mit sehr vielen Verwundeten und Leipzig als Zwischenlandeplatz genutzt wurde, um die dann weiter zu verfliegen und verteilen in Europa. Leipzig war innerhalb von 5 Minuten war das Ding ein Sperrgebiet, der Teil, den die militärisch nutzen dürfen. Da stehen dann auf einmal überall welche und darauf kann er nicht verzichten und darum muss er sich uns auch bei Laune halten. Deswegen kann er uns nicht einfach permanent vor den Kopf stoßen und beleidigen, was er ja trotzdem macht, weil er halt die Konsequenzen seines Handelns nicht kennt, beziehungsweise derer sich nicht bewusst ist und es ihm keiner sagt, weil die er um sich geschart hat, es auch nicht wissen. Wie zum Beispiel Pete Hexter, der weiß nicht, was Logistik ist. Der Mann ist Vollsufi, der ist Fernsehmoderator und war vielleicht mal bei der kämpfenden Truppe, ja. Aber er weiß nicht, was Logistik im Hintergrund bedeutet, weil er nicht in der Logistik war. Und das vergessen viele, die dann irgendwelche Entscheidungen für solche Operationen treffen. Ja klar hat die Amerikaner die Schlagkraft, aber ohne Nachschub bringt dir deine Schlagkraft nichts. Eine Armee marschiert auf ihrem Magen. Und das ist das, was keiner von denen kapiert. Ende.
Und die Konstanze ist dran.
Ja, also ich habe ja nicht die USA als Ganzes abgeschrieben, sondern habe das ja auch mehr oder weniger hinterher relativiert. Aber naja, im Moment weiß man nicht, wie sich das da weiterentwickeln wird. Die MAGA zerlegt sich ja streckenweise jetzt auch schon selbst, ne? In die einen, die krampfhaft an Trump hängen bleiben, an dem seinem Rockzipfel, egal was der veranstaltet, und die anderen, die sich da schon, ich sag jetzt mal salopp, das Maul zerfetzen, wegen den Epstein-Akten und auch hier wegen dem Krieg jetzt. Also die sind gar nicht begeistert. Also da gibt's innerhalb dieser Bewegung auch schon eine Spaltung. Und insofern, ja, mal schauen, was da weiterkommt. Dann wollte ich zu China kommen. Also im Moment ist es ja so, dass China tatsächlich wohl der Profiteur von diesem Iran-Krieg sein könnte. Russland bedingt, aber die sind mittlerweile schon so von China abhängig, dass das wohl eher für China dann zugunsten sein wird. Und ja, das wundert mich auch, dass die chinesischen Schiffe da durchgehen können, durch die Hormuzstraße, dass da noch nichts ist. Aber mal sehen, was er da jetzt noch demnächst mit der Haag-Insel macht. Da wird noch ein dickes Ding kommen, schätze ich. Die 5000 Infanteristen oder diese Spezialeinheiten da jedenfalls, die sie aus Japan mit abgezogen haben, die werden sie ja nicht ohne Grund in Nahen Osten verlegen. Also, ehrlich gesagt, möchte ich da in Dirks Kerbe mit reinhauen. Das Ding ist noch lange nicht gegessen. Der Iran gibt noch lange nicht auf, weil der genau weiß, militärisch kann er nichts machen, also geht er an den Hebel Weltwirtschaft. Jetzt hatte, ich glaube, Saudi-Arabien, die haben ja da noch so einen anderen Hafen, wo die übers Rote Meer hätten exportieren können. Was zack, was macht der Iran? Greift natürlich auch diesen Hafen an. Also, das endet nicht gut. Das, ja, da werden wir noch im ganz schönen Tal landen, fürchte ich. Ende.
Und Nurse Annie ist nochmal dran.
Ich möchte das nochmal hervorheben, was Dirk gesagt hat. Diese globalen Lieferketten, die sind so zeitempfindlich. Wenn ihr euch zurückerinnert, wie der Suezkanal durch dieses in die Kanalwand gebohrte Schiff, wie lang das Lieferketten behindert und aufgehalten hatten, was das schon für Effekte hatte, obwohl das nur ein paar Tage war. Dann muss man sich das genauso dramatisch mit dieser Meerenge von Hormuz vorstellen. Und diese Grundstoffe wie Helium, die sind absolut notwendig und werden für wahnsinnig viele zum Beispiel Medizinprodukte gebraucht. Chipherstellung auch, aber was ja Richtung Taiwan oder ja, ich weiß nicht, wie abhängig oder wie zeitkritisch das im Moment ist. Und Fakt ist, wenn solche Lieferketten gestört sind, viele Hersteller oder Unternehmen oder also Teilnehmer der Realwirtschaft, ja, sind ja auch zeitkritisch abhängig, dass ihre Produktion läuft. Und der Niedergang von Firmen, die von so einer Krise betroffen sind, der reicht ganz weit. Also bis in kleine, was weiß ich, Medizinprodukte, Lieferanten, Firmen und so weiter. Und manchmal kommt mir der Verdacht, dass, ja, wir haben an die Meerenge von Hormuz nicht gedacht, dass das auch Vorwände sind. Ich frage mich ernsthaft, ob diese aktuelle amerikanische Administration diesen wirtschaftlichen Schaden, der entsteht, und dieses wirtschaftliche Chaos nicht als Kriegsziel mit eingeplant hat. So leid es mir tut, ich traue dieser Administration wirklich jeden üblen Schachzug zu. Und abgesehen davon, dass die NATO weiterhin gespalten und geschwächt werden soll, wie lange wird Europa was so extrem von Exporten abhängig ist, die Vorenthaltung von so wichtigen Grundstoffen für alles Mögliche überhaupt aushalten können. Und das nächste ist, wir müssen uns klar machen, auch Medikamente sind abhängig von den Grundstoffen, die da aus den Ölstaaten kommen, aus den Golfstaaten. Und selbst so banale Sachen wie Paracetamol oder Ibuprofen brauchen Ölprodukte als Grundstoffe. Und auch mit dieser Ausweichpipeline ist nur ein Bruchteil dessen aufzufangen, was über die Meerenge von Hormuz kommt. Also die Wirtschaftskrise, die Vereinigten Staaten damit auslösen, die in weiten Teilen unabhängig sind von diesen Exporten, also Ölexporten aus der Golfregion, die ist nicht zu unterschätzen.
So, weiter geht's mit Way Down.
Ja, hi, guten Abend. Ich habe mal im Nachgang zu Reichs Statement meine Frage, ist mir gerade die Idee gekommen. Ich habe in letzter Zeit ab und zu mal gelesen, allerdings waren das immer nur Verdachtsposts, dass in Landstuhl im Krankenhaus der amerikanischen Streitkräfte, dass da angeblich massenweise Soldaten eingeliefert werden aus dem Iran, die entsprechend verletzt worden sind und dass das nicht nur eine Handvoll ist, sondern es seien angeblich Hunderte, also schwere Katastrophe. Ob irgendjemand anwesend ist, der da vielleicht mehr drüber weiß, wäre insofern interessant, weil wenn das nämlich wirklich wahnsinnig viele verletzte Soldaten sind, dann kriegt Trump über kurz oder lang Probleme, weil langfristig können die das ja nicht geheim halten. Danke.
Ich gebe es dann auch gleich weiter an den Reik.
Ja, also genau weiß ich es nicht. Ich weiß bloß, dass rund um Landstuhl wohl, bevor es losging oder so richtig losging, wohl sehr aktiv zu Blutspenden aufgerufen wurde, was ja immer nie ein gutes Zeichen ist, wenn es in der Nähe von einem Militärkrankenhaus passiert, meine Meinung. Aber ich weiß aber auch, dass zum Beispiel in Militärkrankenhäusern nicht nur die Verwundeten versorgt werden, sondern auch eventuell geplante OPs von Soldaten stattfinden oder auch leichte Verletzungen dort behandelt werden müssen, weil die in zivilen Krankenhäusern nicht behandelt werden dürfen. Zumindest ist es bei der Bundeswehr so. Wenn jetzt zum Beispiel, ich habe es selber miterlebt, wir hatten auf der Chirurgie bei uns einen Bundeswehrsoldaten liegen, der einen Unfall hatte. Keine 3 Stunden später standen der Feldjäger da und haben den abgeholt und haben den dann mitgenommen ins Bundeswehrkrankenhaus bei uns in der Nähe. Also ich kann es nicht genau sagen. Ich habe aber auch keine Meldung gesehen, dass da jetzt massiv die Busse der Amerikaner gefahren sind. Ein Bild habe ich gesehen, aber das war wohl ein KI-generiertes Bild, weil die Busse sahen scheiße aus. Wobei das bei den Amis stimmen könnte, aber die sahen halt nicht so echt aus, die Busse, die da standen. Lach nicht, Alex, du guck dir an, Mercy und Hope, wie die aussehen. Die 2 Sanitätsschiffe, die sie haben. Wie gesagt, keine genauen Meldungen, aber da wird halt alles, was Militär ist, behandelt. Selbst der kleinste verstauchte Finger muss im Militärkrankenhaus behandelt werden, wenn es nicht der Sani schafft auf dem Stützpunkt. Also das ist immer so eine Sache. Könnten sich natürlich jetzt vieles Knie verdreht haben beim Training, weil sie nicht runter wollen. Die Möglichkeit besteht. Ende.
Und jetzt ist der Alex dran.
Ja, Reik, das war ein zustimmendes Lachen zu dem Zustand der Busse. Ja, die sehen teilweise echt katastrophal aus. Also glaubwürdige Berichte sind wir im zweistelligen Bereich an Verletzten. Also von Hunderten kann da, weiß Gott, keine Rede sein. Also das sind hauptsächlich welche von den Stützpunkten, die angegriffen wurden. Aber die Zahl an Verwundeten ist im geringen Bereich. Aber es ist ja auch zum Großteil eine reine Luftkampagne. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und da hat man einfach auch nicht so viel Personal dann direkt im Frontbereich im Einsatz. Dann wollte ich einmal sagen, weil ich eben die Insel Shark da gehört habe. Ja, lass die Leute reden. Also, wir können noch nicht mal in die Straße von Hormuz irgendwelche Minensucher schicken, ohne dass uns das Ganze zerschossen werden würde. Und das ist am Anfang des Golfes, so relativ am Anfang. Und die Amerikaner sollen mit einem Flottenverband zur Landung 1500 Kilometer an der iranischen Küste unmittelbar in Dengs fahren, um ganz hinten den allerletzten Zipfel des Golfes, eine Insel, zu besetzen. Ich glaube, das ist, wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Karte anschaut und auch mal so anhört, unmöglich ist es nicht, aber es macht keinen Sinn. Also da müsste schon die halbe amerikanische Flotte mitfahren, um dann überhaupt die Marines da abzusetzen. So, also ja, die kommen in die 31. Moi kommt aus Japan mit rüber. Die hat ungefähr eine Stärke von 2.500 Soldaten. Des Weiteren ist, glaube ich, noch eine andere Marine Expedition Unit, also Moi, bereits in der Gegend. Das heißt, wir haben ungefähr 5000 Marines da in dem Bereich. Damit dürfte, also mit dieser Streitmacht, dürfte die USA die Insel besetzen können. Die ist nicht groß, nicht übermäßig militärisch befestigt, das ginge. Problem ist, die ist in unmittelbarer Nähe vom Iran, die ist mit Artillerie zu beschießen. Also das ist alles, ja, theoretisch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Und es wird nicht durch eine Marines-Landung am Strand passieren. Das kann ich so schon mal versprechen. Interessanter wäre die Möglichkeit, wenn man sagt, die machen eine Luftlandung. Das heißt, sie würden die 82. Airborne und die 101. Air-Kavallerie dafür einsetzen. Das sind zusammen, ich glaube, 25.000 Mann, also auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, die per Luftfahrzeuge dahin gebracht wird. Sei es mit dem Flugzeug abspringen oder auch landen oder mit Helikoptern und dann abgesetzt werden, aus dem Irak rüberfliegen. Das wären Möglichkeiten, das wäre auch relativ gut zu machen. Da müsste man aber diese Insel halten. Die Frage ist, wozu? Man könnte theoretisch die Stromversorgung der Insel einstellen, indem man einfach ein Kraftwerk zerschießt und Stromleitungen dahin, und dann ist das Thema durch und es kann auch kein Öl erstmal mehr exportiert werden. Die Reparatur geht dann später relativ schnell. Wenn dann im Iran vielleicht doch ein Regime-Change war und die wieder Öl exportieren sollen, ohne dass man dann große Anlagen zerstören müsste. So, dann hätte man diese Insel auch erstmal ausgeschaltet und die Iraner könnten darüber auch erstmal nichts mehr exportieren. Weshalb sollte man dann 5.000 bis 10.000 Mann da drauf stationieren und als Kanonenfutter für die Iraner da einsetzen? Also die iranische Artillerie kann man auch einfacher ausschalten, wenn man sie überhaupt ausschalten muss, ohne dass man da wirklich solche Manpower als Ziele denen vor die Nase setzt. Also das ist auch so eine Sache, wo ich sage, nee, das passt gar nicht. Zum Thema, ob die Trump-Administration das vielleicht geplant hat. Ich kenne keinen einzigen, der erwartet hat, dass der Iran jegliche Nachbarstaaten angreift, auch die dem Iran freundlich gesinnt sind und dort Ziele angreift. Also das hat keiner erwartet. Angriffe auf militärische Einrichtungen der USA in der Gegend, das haben alle erwartet. Dass es dann vielleicht nochmal zu Fehlschüssen kommt, hat auch eigentlich jeder erwartet, aber diese gezielten Angriffe gegen alle also alle Länder in dem Umkreis, auch Iran-freundliche Länder, das hat keiner auf dem Schirm gehabt. Das also kann man, also man kann der Trump-Administration viel anlasten, diesen Punkt aber nicht. Also es wurde von einer Einschränkung ausgegangen, auch dass die Straße von Hormuz blockiert ist. Dann hätte man aber noch die Pipeline aus der Irak nach Türkei gehabt mit 300.000 Barrel, glaube ich, oder so. Dann hätte man die Alternativpipeline durch Saudi-Arabien gehabt mit, ich glaube, 6 Millionen hatte die als Ausweich. Also damit hätte man schon zusammen mit dem, was dann auch vielleicht noch innerhalb der Länder dann transportiert werden konnte, hätte man schon einiges umleiten können, dass die trotzdem ihre Exporte machen. Und es wäre maximal noch die Hälfte der Einschränkung gewesen. Also das, da muss ich jetzt mal ausnahmsweise Trump so ein bisschen in Schutz nehmen. Dann war vorhin auch mehrfach diese Rede davon, dass es eigentlich unglaublich ist, dass die Amerikaner ihre Radare und so nicht ständig bewegen. Es hat einen Grund, warum die Ukrainer auf die deutschen Patriot-Radare und Systeme schwören und nicht auf die amerikanischen so stark. Der Hintergrund ist, die Amerikaner bauen alles auf Sattelauflieger. Das heißt, die werden aufgebaut, abgestellt, die Sattelzugmaschinen werden abgekoppelt, dann werden die aufgebockt und dann steht das erstmal. Wir Deutschen haben ein anderes System. Wir haben die auf LKWs montiert. Das heißt, der LKW wird hält an, wird aufgebockt, gerade ausgerichtet. Dann wird das System per Kabel gezogen, System wird gestartet und es geht los. Dann, die kann man relativ schnell verlegen. Das heißt, es werden die Kabel abgezogen, die Fahrzeuge werden runtergelassen, gleichzeitig der Motor angeschmissen und dann sind die nach 1 bis 2 Minuten theoretisch, könnten die schon losfahren. Reell sind es eher so 3 Minuten, die sie brauchen, 3 bis 5 Minuten, bis sie abgerüstet sind. Bei den Amerikanern sprechen wir immer über 5 bis 10 Minuten mehr, mindestens. Problem ist, die nächste Generation für die Patriots, auch bei uns Deutschen, wird vermutlich auch auf Sattelaufliegern sein. Was vielleicht nochmal zu überdenken ist, die ganze Thematik. Wir hatten ja schon, dass die Ukrainer vermutlich auch eine AVAX der Russen, eine A-50, Mainstay abgeschossen haben und dass damit ja da auch ein deutsches Radar und deutschen Raketenstarter genutzt wurden. Ja, das ist genau dieser Hintergrund. Die Deutschen sind hochmobil im Gegensatz zu den amerikanischen. Die Amerikaner bauen die auf, haben ihre festen Sachen und da stehen sie. Das ist halt eine gewisse strategische Denke. Sie haben keine akute Frontbedrohung zu fürchten, sondern stehen eher weit im Hinterland und sind die zweite, dritte Reihe der Verteidigung erst. So dass da die Wahrscheinlichkeit eines ganz gezielten Angriffes auf dieses System sehr gering ist. Das sieht bei den Europäern, die ja wirklich hier im Frontbereich immer mit der Sowjetunion und Warschauer Pakt gelebt haben, ein bisschen anders aus. Also wir waren schon wesentlich eher auf Mobilität umgemünzt. Das war es jetzt erstmal. Ich glaube, ich habe jetzt so das, die Punkte, die ich so gesammelt hatte, einmal abgearbeitet.
Das hast du sehr schön gemacht, Alex, auch wenn heute nicht Dienstag ist. Und jetzt ist der Stefan dran.
Jetzt muss ich erst mal überlegen, was alles war. Also einmal, ich habe einen Link angehängt, beziehungsweise einen Post angehängt. Die Sache mit dem Helium greift gerade richtig um sich. Das, die haben ein Heliumblend da unten bombardiert von Uran aus. Das wird weltweit für extrem hohe Kosten in allen Bereichen, von der Chipfertigung bis zum MRT und so weiter. Man muss mal reingucken, das ist eine richtige Liste, die er da aufgeführt hat. Deutschland weiß für die einzelnen Länder. Wird das betreffen, das ist ziemlich übel. Das andere ist, vorhin wurde mal erwähnt, dass die Medikamente und so weiter ja auch auf Ölprodukten basieren. Das ist richtig, aber interessant dabei ist, dass wirklich jedes Ölloch, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes jedes, einen anderen Inhalt an Stoffen hat. Also wirklich, man kann nicht mit einem alles produzieren, man muss wirklich auf eine ganze Reihe zugreifen. Und wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich die sind, Venezuela zum Beispiel kommt ein relativ fettes, dickes Öl raus. In der Nordsee, was da gebohrt wurde, war es fast klar, das sind komplett verschiedene Stoffe. Also sehr interessant, die Thematik. Ich weiß jetzt nicht, wie es da unten im Iran aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch nur einen Teil dann betrifft. Wenn wieder alles teurer wird, die üblichen Mitnahmegewinne. Ende.
Und weiter geht's mit der Tiziana.
Ja, hi. Ich muss mich mal kurz sammeln. Ich hatte da noch was im Hinterkopf vom Reich. Und ich glaube, heute Abend habe ich hier so laut gelacht, dass mein Mann die Tür aufgemacht hat und hat gedacht, die Alte, die dreht jetzt durch. Also, Reich hat gesagt über Trump, er ist sich nicht bewusst, was er macht. Ja, Reich, sorry. Ich habe da echt mal richtig lachen müssen. Aber ich denke, das hast du auch irgendwie nur so rausgepowert, weil der weiß, was er macht, weil der hat schon Idioten um sich, die ihm genau sagen, was zu machen ist, um welchen Effekt zu erzielen. Und es geht ganz klar gegen Europa, egal was er macht und wie er es macht, weil das ist auch und bleibt bei mir so verankert. Die USA möchte Europa einfach platt machen, weil die haben Angst vor uns. Und darum geht's. Vorher, vor Trumps Regierung, also die Demokraten, das war noch irgendwo eine Zusammenarbeit. Man hat so eine Balance gefunden und die war auch ganz gut. Aber der Trump, das ist halt ein Idiot. Der geht jetzt voll durch und profitieren tut eigentlich nur die Trump-Familie an diesem Ganzen. Egal, ob 4 Tage vor dem Iran-Angriff sein Sohn 30 Millionen Öl gekauft hat oder der andere Sohn hat irgendwo was gemacht, baut dann Tower, wo Trump 46% Zoll angeordnet hat. Und nachdem sein Sohn jetzt dort was bauen darf, muss das Land, ich glaube, das sind die Emirate, da war das nur noch 10% zahlen. Also, hey Leute, das ist doch alles, ich sag euch ehrlich, komm, ja, es wird alles teurer und wir müssen bestimmt viel dafür löhnen, aber da können wir uns alle dafür bedanken. Also Trump, Putin, die beiden sind jetzt für mich die, die alles teurer machen. Und ich sage euch, wenn die mal weg sind, wird es der Welt besser gehen. Ende.
Na, da stimme ich doch volles Rohr zu und mal gucken, was unser optimistischer Pessimist dazu sagt. Dirk ist dran.
Ja, ich bin da ganz optimistisch, pessimistisch. Also, wie gesagt, ich bin dabei, Trump ist kein, ja, ein Idiot ist er, ja, aber er ist, der handelt nicht irgendwie komplett irrational. Ich glaube, dass er manchmal ein paar Dinge übersieht, weil sie ihm auch egal sind und weil er so ein bisschen in seinem Reality-TV-Format, glaube ich, hängen geblieben ist. Jede Woche eine neue Aktion, die Aufmerksamkeit schafft. Aber die wirtschaftliche Komponente dahinter, die ist sehr erheblich. Und alles, was eben genannt worden ist, es war auch einer der Trump-Söhne, die in diese Drohnengeschichte da investiert, die demnächst an die Börse gebracht werden soll. Das ist schon alles sehr geplant. Und in seinem Stil, warum guckt er sich Europa an? Europa ist halt mächtig. Als Wirtschaftsunion haben wir erhebliche Mittel, wie man an Grönland gesehen hat. Und wenn er die jetzt gespaltet kriegt, dann und mit einzelnen Staaten verhandeln kann, was Besseres kann nicht passieren. Und deshalb fahren zwei Leute nach Ungarn und zu FICO und wie sie alle heißen. Und es werden permanent Keile getrieben. Und das passiert ja auch jetzt wieder gerade mit dieser Iran-Aktion. Also da ist Stundenplan dahinter. Das würde ich schon annehmen. Das ist das, was ihn maßgeblich treibt. Ich habe noch ein anderes Thema, auch mal mehr als Frage gedacht. Ich habe so wahrgenommen, wieder auf die Ukraine bezogen, dass ja irgendwie viel geschrieben wurde, die haben ihre Drohnentaktik verändert und die können jetzt wesentlich weiter in den Hinterraum, weswegen sie auch die russische Logistik irgendwie dezimieren und so weiter, was wohl auch eine andere Qualität hat, wo sich wohl Russland auch nicht so wehren kann. Ist das ernst zu nehmen? Weiß da jemand was? Weil das finde ich interessant, weil das auch eine qualitative Veränderung wäre, was ja auch Russland deutlich eingrenzen würde, was jetzt ihre kommende Frühlingsinitiative angeht. Ende.
Und die Konstanze.
Ja, gleich auf die letzte Frage. Die Ukraine hat wohl mittlerweile schon ballistische Kurzstreckenraketen im Angebot und verwendet die wohl auch streckenweise schon. Aber inwieweit jetzt da die Produktion, das muss sicherlich noch richtig angefahren werden, aber die sind wohl schon testweise eingesetzt worden. Also, ja, und mit Reichweiten bei Drohnen, da kann ich jetzt nicht genau was zu sagen, aber die sind in einer Tour mit irgendwelchen Innovationen beschäftigt. Ich glaube, die neuen Raketen ist FP7 und FP9. Also das sind ballistische, das heißt, die sind eben super schnell, auch schwer abzufangen. Reichweite, ich glaube, so 250 Kilometer. Sprengkopf habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall machen die auch jede Menge Rums. Und ja, wenn man da schon bis 200, 250 Kilometer hinter der Front kommt, ist das schon immens und wird auch jede Menge Schaden anrichten. Also man merkt ja, dass die Geländegewinne, die Ukraine jetzt macht, die sind natürlich nicht kriegsentscheidend. Aber wenn man bedenkt, wie lange, über was für einen langen Zeitraum, die eigentlich immer mehr oder weniger zurückgedrängt worden sind, die haben jetzt innerhalb von 30 Tagen das wettgemacht, also wo Russland Monate für gebraucht hat, das an Fläche einzunehmen. Also das ist, glaube ich, schon signifikant, zumal die ja dabei auch erheblich weniger Verluste erleiden als Russland selbst. Die müssen ja für jeden Quadratmeter feindes Land, also ukrainisches Land, unfassbar viele Tote in Kauf nehmen. Und dann hat Alex, wohin den die USA so ein bisschen in Schutz genommen, dass die da halt nicht mit gerechnet haben, dass der Iran so zuschlagen wird, wie er es dann letzten Endes getan hat. Du, der Iran hat das eigentlich minutiös vorher angekündigt. Er hat gesagt, er wird im Falle eines Angriffs werden sie halt die Verbündeten von den USA, sprich die Nachbarländer, angreifen, werden sie die Weltwirtschaft angreifen und auch die Straße von Hormuz. Die haben das minutiös angekündigt. Man hat in westlicher Arroganz, und das gilt ja bei der USA im Moment unter Trump hoch 100, haben die das einfach ignoriert und nicht für voll genommen. Ende.
So, da darf er jetzt natürlich auch direkt was zu sagen. Der Alex ist dran.
Ja, einmal zu den Reichweiten der Ukraine. Also die jetzt in vorgestellten Neuentwicklungen, die FP-7 ist eine ballistische Rakete mit einer Reichweite, also von da, wo sie gestartet wird, bis da, wo sie einschlägt, von ca. 200 bis 250 Kilometern. Also vielleicht 150 bis 200 Kilometer hinter der Front. Die FP-9 soll einen, also das ist ein kleiner Flugkörper mit einer kleinen Sprengladung dran. Ich glaube, der ist auch gar nicht, auch bei 250 Kilo ungefähr, 300 Kilo. Die FP-9 hingegen soll 800 Kilometer Reichweite haben und ca. 800 Kilogramm Sprengkopf. So, dazu kommt dann noch die FP-5 Flamingo, die eine Reichweite von 3000 Kilometern irgendwann haben soll und ungefähr eine Tonne, also 1000 Kilogramm Sprengkopf tragen soll. Wenn man jetzt so diese ersten Angriffe sieht, die Flamingo dürfte aktuell nur so eine Einsatzreichweite tatsächlich haben von 1000 Kilometern. Also darüber sprechen wir. Weiter wird es noch nicht sein, tendenziell eher noch weniger, weil bisher noch keine entsprechenden anderen Angriffe geflogen wurden. Ich habe diese Meldung auch gelesen, dass die Ukraine jetzt bis zu 2600 Kilometer tief ins russische Hinterland angreifen kann. Ja, schön, ich habe aber bisher noch nichts gesehen, was dem ein Beleg ist. Bisher ist die Höchstreichweite, das waren zwei Meldungen, einmal bei der Raffinerie Antipinski, die 1800 Kilometer entfernt war, das war aber ein technischer Defekt, das kann man streichen. Das zweite war eine Drohne, die bei Murmansk flog, ebenfalls um die 1800 Kilometer. Das war eher ein Propagandaflug, weil die Drohne ist auch nirgendwo komischerweise dann eingeschlagen, sondern die ist dann irgendwann weg gewesen. Also da gab es nur den Überflug. Das heißt, das war vermutlich mit Reichweitensteigerung, dafür kein Sprengkopf. Tatsächlich nachgewiesene Angriffsreichweiten der Ukraine sind bisher weiterhin so ungefähr bei 1500 Kilometer im russischen Hinterland. Also da wartet lieber ab. Das Ganze kann sich im halben Jahr oder Jahr ändern. Aber wir müssen auch sehen, selbst in diesem 1500 Kilometer Umkreis, die Ukraine jetzt angreifen kann, sind 99,5% der Ziele noch nicht angegriffen worden. Also der relevanten Ziele. Also auch da ist noch mehr als genug Möglichkeit. Zweites Thema war Helium, was ich noch auf dem Schirm hatte. Das war mir eben schon untergegangen. Ja, Helium war schon die letzten 7-8 Jahre ein Mangelrohstoff weltweit. Die Preise waren relativ hoch. Russland hatte da auch vorgesorgt. Die haben jetzt vor ein paar Jahren das größte Heliumwerk im Fernen Osten, also größtes Heliumwerk der Welt im Fernen Osten von Russland eröffnet. So ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Die ersten beiden Produktionslinien waren mit westlicher Technik und die restlichen vier sollen dann mit rein russischer Technik laufen. Das läuft noch nicht ganz so gut. Russland hat noch ein zweites Heliumwerk. Das ist Orenburg. Auch ein wichtiges für die Weltwirtschaft, das ist schon mehrfach angegriffen worden, aber das hat, war glaube ich in den Top 5 von der Größe her, das hat gerade mal glaube ich ein Fünftel der Produktionskapazität von dem, was Russland jetzt im Fernen Osten aufgebaut hat. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, wie das heißt, ist aber ein Riesenprojekt auch an der Gaspipeline direkt da dran, wird darüber mit versorgt. Also Russland hat die Kapazität, um ungefähr die Weltproduktion komplett zu übernehmen mit diesem Werk, was benötigt wird. Und das kommt jetzt so langsam ans Laufen. Kann ich mir vorstellen, dass der Iran deshalb gezielt die Konkurrenz dazu ausschaltet, die jetzt schon auf dem Markt ist, um halt da Russland so ein bisschen Richtung Monopol zu unterstützen. Also da kann auch der Zusammenhang sein, weil einfach die Produktion jetzt so hochgefahren wird. Der nächste Punkt, das war vorhin auch schon angesprochen, die USA, wenn sie aus der NATO austritt. Was passiert? Die ganzen Stützpunkte der USA in Europa haben sie aufgrund der NATO-Statuten. Das heißt, es sind NATO oder mit der NATO im Hintergrund die Verträge, dass die USA das pachten und dass sie halt auch über den Host Nation Support von uns unterstützt werden. Und das ist alles NATO-Vertragswerk im Hintergrund. So, mit Landstuhl haben wir das wichtigste US-Militärkrankenhaus weltweit oder das größte. Wir haben hier in Großbritannien ist eine sehr wichtige strategische Basis. In Deutschland sind auch sehr wichtige Basen, sowohl am Boden als auch für die Luftwaffe. Mit Inkelig ist, glaube ich, die größte Luftwaffenbasis außerhalb der USA in der Türkei. Und. Mittelmeer würden sie verlieren mit Italien, alles. Das läuft alles über die NATO-Verträge. In dem Moment, wo die USA sagen, wir steigen aus der NATO aus, verlieren sie diese Basen automatisch. Das heißt, mit Ablaufdatum des Austritts müssen sie diese Basen entweder neue Verträge mit den Staaten machen oder diese Basen verlassen und dann selbstständig neue Sachen entsprechend irgendwo aufbauen in anderen Ländern. Kostet so ein paar Milliarden, ein paar Jahre Zeit, bis das alles so steht. Ist alles ja kein Problem für die USA. Also da wird Trump auch ganz schön was gehustet bekommen zu Hause von seinen Militärs, was sie dann alles verlieren. Also nehmt das alles nicht für bare Münze. Das, was Dirk gesagt hat, Trump hat seinen Plan. Er hat einen wirtschaftlichen Plan. Alles umzudenken, um dann doch sein eigentliches Ziel zu erreichen. Er ist ein Dealmaker. Er will seinen wirtschaftlichen Vorteil sichern und den seiner Entourage. So, jetzt gucke ich nochmal auf meine Liste. Inzwischen habe ich das immer aufgeschrieben, was ich hier so mitbekomme, was ich dann auch abarbeiten möchte. Also, wie gesagt, die USA würde gleichzeitig aber auch noch auf die ganzen NATO-Airbags auch ihren Einfluss verlieren. Und das sind gar nicht mal so wenige. Das ist die zweitgrößte Airbags-Flotte der Welt, die halt unter NATO-Kommando in Geilenkirchen stationiert ist. Also, da darf man das natürlich auch alles nicht so ernst nehmen. Das war es erstmal.
Ja, also ich kann euch schon mal sagen, es ist total cool, wenn man als Kaffee-Junkie einen Assistenzhund hat, der einem die Kondensmilch aus der Küche holt. Aber davon abgesehen ist jetzt dran...
Was hast du für einen Hund? Also wenn mein Hund mir was bringen sollen würde... Würde der das vielleicht reinbeißen, aber dann wäre es endgültig im Hund und nicht bei mir angekommen.
Ich sage dir was, die bringt dir sogar Hundeleckerlis, ohne sie anzutasten.
Das kann kein Hund sein.
Also wenn der die Tüte in eine... die hat sogar schon eine 1,5 Kilo Tüte Frolix hinter mir hergeschleppt. Also das, doch, das tut sie. Und vor allen Dingen kann ich dir sagen, die ist zu Tode beleidigt, wenn sie sieht, dass du deine Kondensmilch selber aus der Küche holst, weil dann fühlt sie sich wirklich degradiert. Also das macht sie so nicht mit. Ja, aber abgesehen davon, wie gesagt, ich finde es total praktisch bei einem Space, wenn niemand zu Hause ist, so einen Hund zu haben. Weiter geht's jetzt mit der Tiziana, die richtet sich so herrlich auf und danach kommt der Reik dann nochmal dran. Tiziana, bitteschön.
Ja, danke dir. Also ich hoffe, der Alex ist mir jetzt nicht böse, wenn ich jetzt nicht auf seine Themen eingehe, weil mein Kopf, der schwirrt gerade an. Das war so viel, viel Input jetzt gerade für mich und ich hatte ein ganz anderes Thema auf dem Schirm, was ich hier gern mal loswerden würde in der Runde. Ihr habt ja bestimmt, da bin ich sicher, die Woche mitbekommen, dass es da diesen Ilja Remeslo, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, dieser Kreml-Propagandist gegeben hat, der sich ja kritisch über Putin geäußert hat, auch über den Ukraine-Krieg und dass Putin der illegitime Präsident eigentlich ist von Russland und so weiter und so fort. Und der ist ja jetzt irgendwie in die psychiatrische Klinik eingewiesen worden. So, jetzt würde ich sagen, wer dabei ist, Wetten abzuschließen, ich nehme sie gerne auf. Wie lange wird er das überleben? Ja, jetzt, das war jetzt Spaß, aber es gab ja in den letzten Monaten wirklich einige aus Russland, die sich da kritisch geäußert haben. Und ich würde gerne mal so Russland-Profis, die sich da ein bisschen auskennen, mal fragen, was sie meinen, wie denn so im Moment die Lage überhaupt ist, ob da jemand irgendwie gewisse vielleicht Konstanz oder so Informationen hat, ob es da jetzt wirklich nicht massiv bröckelt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Danke.
So, Alex, ich helfe dir den Hund jetzt unten an und jetzt ist der Reik dran.
Ja, also die Hündin, das ist übrigens Mika, das ist die, die wir so wahnsinnig cool versorgt haben, mit die jetzt wieder Haare kriegt. Ganz stolz drauf auf die Kleine. Dann wollte ich bloß noch erklären, was Alex jetzt gesagt hat mit den AVEX, was ein AVEX ist. Das sind diese Airborne Early Warning Radar and Control Center. Also luftgestützte auf Flugzeugen montierte, das sind die Flugzeuge mit diesen komischen großen Untertassen oben drauf. Oder bei den Schwedischen diese langen Balken, das sind luftgestützte Radar und Kontrollzentren, die für Bodenoperationen fast immer wichtig sind, dass du die hast, um einfach Kontrolle auszuüben und Frühwarnung. Frühwarnradarsysteme in der Luft sind das einfach sehr wichtig, weil die können sehr weit gucken. Ja, und zu diesem Typen, den sie da jetzt in die Psychiatrie eingewiesen haben, also ich gebe dem jetzt noch 2 Wochen, dann sind die Psychopharmaka richtig eingestellt bei ihm und dann stirbt er an einer Überdosis. So werden das die Russen machen. Dann werden sie sagen, ja, der hat seine Tabletten aufgehoben und hat sich selber das Leben genommen. Ende.
Ja, sowas Ähnliches habe ich mir auch schon gedacht. Ja, hört damit bitte nicht auf, weil Mika wird auf Dauer noch dieses Aladerm brauchen. Ich habe es nur jetzt geändert. Ich hatte das vorher für Hunde bis zu 10 Kilo eingestellt. Das war natürlich vollkommen verkehrt, weil Mika ist schon etwas größer. Ja, und außerdem möchte ich gerne einen Hund unter 10 Kilo sehen, der einen 1,5 Liter Frohlich-Tüte schleppt. Aber davon ganz weg jetzt. Jetzt ist die Konstanze dran. Die war ja gerade auch angefordert. Konstanze, bitteschön.
Ja, danke schön. Also als Russland-Spezialist würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ich habe da ein paar Infos, gerade in diesem Bezug auf diesen Remeslo. Das ist, wie gesagt, ein bisher sehr teuer Kreml-Propagandist gewesen, ist auch ein Anwalt. Und da wird jetzt, und der soll tatsächlich in der Psychiatrie sitzen. Ob der da allerdings stirbt, bin ich mir nicht ganz so sicher, weil es kursieren Gerüchte, also man wundert sich über diese extreme Kehrtwende von ihm. Und da spekuliert man jetzt schon, dass das vielleicht eine Falle war. Dass man sehen wollte, wer schließt sich ihm an. Und dass man dadurch dann die wahren Kritiker, die sich halt nur bisher zurückgehalten haben, dass man die dadurch entlarvt. Das ist das eine, was wohl, dann gibt's noch ein Gerücht, was aber wohl sehr unwahrscheinlich sein soll, dass da eben so reiche Oppositionelle im Ausland, Kasparov zum Beispiel, ihn da bezahlt hätten, diese Kritik zu äußern, um da halt im Volk ein bisschen Unruhe zu stiften. Aber ehrlich gesagt halte ich die erste Variante tatsächlich für glaubwürdiger, weil die Internetabschaltungen in Moskau und in St. Petersburg, also die Abschaltung von dem mobilen Internet, zeugt nicht unbedingt von Stärke des Regimes, sondern eher von Schwäche. Der hat jetzt so viel Panik, also offiziell ist es ja, um ukrainische Drohnenangriffe zu erschweren. Aber der Rumäni zum Beispiel, da hat sich ja herausgestellt, dass die Israelis da schon seit Jahrzehnten sich in sämtliche Verkehrskameras und Überwachungskameras reingehackt hatten und da etliche Bilder hatten. und eigentlich schon so ziemlich genau wussten, wer sich da wie wann fortbewegt. Und in Moskau hängen ja auch sehr viele Überwachungskameras. Und wenn die jetzt übers Internet gelaufen sind, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass dem Putin da ein bisschen Angst und Bange geworden ist. Da kursieren ja auch Gerüchte, dass der jetzt kaum noch im Kreml gesehen wird, weil er sich halt mehr im Bunker aufhält, weil er eben tatsächlich Panik vor dem Anschlag hat. Und intern scheint das System tatsächlich auch so Risse zu bekommen. Man ist halt sehr erbost über diese mobile Internetabschaltung, über die Wirtschaft sowieso und halt auch über den Telegram-Abschotz. Und es wird ja immer gesagt, dass Putin mehr auf Machterhalt als auf den Sieg in der Ukraine setzt. Also sein Machterhalt ist wichtiger. Und er schadet ja mit dieser Telegram-Abschaltung direkt seinen Truppen an der Front. Die komische Max-App, die staatlich kontrolliert ist, also vom FSB, das ist ja, da soll ja das ganze Volk hinzugedrängt werden, damit ihm die gesamte Kommunikation überwacht werden kann. Das Volk steht dem aber sehr skeptisch gegenüber. Die wollen die App natürlich nicht, zumal die auch extrem unzuverlässig ist und wohl öfter mal abkracht. Ja, und in Moskau und St. Petersburg, die können nicht mehr mobil bezahlen, da funktioniert auch kein GPS mehr. Also die sind wieder mit Landkarten, mit Stadtkarten unterwegs. Also ja, da wird jetzt halt gesagt, sie gehen wieder zurück in Steinzeit, so nach dem Motto. Also die sind da sehr erbost. Inwieweit das jetzt für einen Aufstand irgendwann mal zeugen wird, Also wenn, dann wird das eher von den Eliten kommen. Aber stärker ist das nicht mehr. Das ist schon schwächer. Ja, mit dem Remmelesloh, ja. Also wenn er die Kritik ehrlich ausgestoßen hat, dann wird er tatsächlich nicht mehr lange leben. Ja, wahrscheinlich 2 Wochen, so wie Reik das gesagt hat. Da würde ich mich anschließen. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass das ganze Ding eine Falle war. Ende.
Ah, jetzt hatte ich gerade den Schluck Kaffee noch im Hals. Ah, ihr macht immer an den ungünstigsten Stellen Schluss mit eurer Rede. So, weiter geht's mit dem Stefan.
Der nächste Führer des Iran, nein, falsch, des Mullah-Regimes, Entschuldigung, ist tot. Ich habe den Link angehängt. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ich glaube, das wird wie Kenei oder Kenai, also Khamenei, ausgesprochen. Ja.
Larijani. Dieser von den Revolutionsgarden oder Geheimdienstchef und Suleiman von diesen Passage-Milizen, die für die Niederprügelung der Aufstände im großen Teil mit verantwortlich sind. Wenn du die beiden meintest.
Nee, Mujahedin.
Noch einer.
Ja, der Typ, der doch im Krankenhaus lag, den sie erwischt hatten, wo seine Familie schon abgemurkst wurde und der schwer verletzt im Krankenhaus lag. Das ist auch gut, der offizielle Führer. Ich hab den Link angehängt. Hat die Israelis.
So, denn da sterben sie hin wie die Fliegen, man weiß es nicht. Also, die Namen, die sind da ja doch etwas schwierig. Also manchmal erwischen mich auch Ortschaften in der Ukraine noch, wo ich denke, okay, also wenn du den jetzt versuchst auszusprechen, dann hast du mindestens einen Knoten in der Zunge. Gott sei Dank gibt's ja da auch einfach so Sachen wie Lemberg oder Kharkiv, das ist dann schon in Ordnung. Wir müssen da mal mit den Ukrainern reden, wenn das alles vorbei ist, dass man das vielleicht mal ein bisschen anpasst. So, weiter geht's mit Nurse Annie.
Ja, der tote Führer, das sollte eigentlich der Ersatz für Khamenei sein. Das ist sein leiblicher Sohn, Mojab Khamenei. Von dem hatten sie mal ein AI-Video eingespielt. Der ist nie lebend aufgetaucht. Der wurde wohl nach Russland gebracht zur OP. Und ja, der ist an seiner Beinamputation gestorben. Komplikationen offenbar. Der sei aber sowieso irgendwie krank gewesen, Diabetiker oder was. Dann wollte ich gerne sagen, vorhin, ich glaube, das war Stefan oder wer über die die europäischen Basen gesprochen hat. Also mit NATO-Austritt, das kann Trump, so politisch stark ist er jetzt in den Vereinigten Staaten nicht mehr, das kann sich Trump nicht leisten, weil ihm dann sagen wir mal, die maulhaltenden Republikaner aufs Dach steigen, weil für die Republikaner ist die NATO Leib- und Magensache. Also das glaube ich tatsächlich nicht, dass er das wagt. Das ist alles nur Propagandageschättere und Einschüchterung und Propaganda. Und dann zu dem Anwalt, der da in St. Petersburg in der Psychiatrie ist. Also ich vergleiche, die Sowjetunion hatte ja die Psychiatrien auch in den Warschauer Paktstaaten schon als so Art Appendix an die Gulags. Und das kann man sich so ungefähr vorstellen wie persönliche Gefangennahme des Führers. Ja, bei Dachau und Ravensbrück gab es ja die Sondergefängnisse für besonders wichtige Dissidenten. Und so ähnlich lief das auch schon zu Sowjetzeiten in der UdSSR. Also ob der jetzt direkt vom Tod bedroht ist, weiß man nicht. Aber jedenfalls ist das ein schwarzes Loch und dahin ist er verschwunden. Insgesamt und unterschreibe ich auch diese Schwäche im Moment in Russland und dass sich das Regime und Putin mit seinen wichtigsten Leuten eindeutig bedroht fühlen und deshalb entsprechend reagieren. Also diese NATO-Geschichte mit den Airbases in Europa, die der Hauptzugang in den Nahen Osten sind von den US-Truppen, die können nicht alles von ihren tollen Flugzeugträgern ausmachen, zumal die Gerald Ford jetzt schon aus dem Verkehr ist, dank Funktionsfehlern. Das ist ja ihr neuestes und schickstes und größtes und bestes. Und da hat ja die Waschküche gebrannt. Ja, das wollte ich sagen. Danke.
Ja, zumindest die Waschküche ist jetzt nicht mehr ganz so schick. Raik.
Nochmal zu diesen neuesten Flugzeugträgern, wie sie es ja gerade gesagt haben, das neueste und schickste. Bisher sind ja nur Schiffsnamen bekannt wie Gerald R. Ford und die nächste, die jetzt auf Kiel liegt, ist die John F. Kennedy. Also es sind jetzt nicht unbedingt Präsidenten, die eine glückliche Präsidentschaft hatten, nach denen die benannt wird. Sollte man vielleicht überlegen, ob man die weiter so benennt. Gut, das nebenbei. Was wollte ich jetzt sagen? Fuck, einmal nicht aufgeschrieben. Ich melde mich, falls es mir wieder einfällt.
Na Jotta, dann kriegt der Hesse einen roten Faden. Ich dachte schon, der müsste diesen Space ganz ohne überleben. Mann, ihr habt mich ja ganz schön in der Ecke gedrängt. Lieber Leo, du kriegst auf jeden Fall einen Faden. Aber das ist ein besonderer, weil er von Reich kommt. Das passiert nämlich sehr selten. Vielleicht kannst du da irgendwie ein besonderes Muster mit stricken, klöppeln, häkeln. Ich weiß nicht, was du machst. Konstanze.
Ja, also der NATO-Austritt der USA, der ist tatsächlich nicht so einfach möglich, weil unter Biden noch ist da irgendwie ein Gesetz verabschiedet worden, wo die Zustimmung vom Kongress und vom Senat erforderlich wäre. Und also das kann der Präsident alleine nicht entscheiden. Und insofern ist ein NATO-Austritt der USA tatsächlich mehr als unwahrscheinlich. Was er natürlich machen kann, etliche Mittel streichen oder kürzen, massiv kürzen. Aber der droht zwar immer damit, aber das ist tatsächlich Propaganda. Der kann nicht, wie er will, in dem Fall. Da hat Biden noch, die Biden-Administration noch im Vorfeld dafür gesorgt, weil sie das auf jeden Fall verhindert wissen wollten. Noch irgendwas wollte ich, aber weg. Der nächste rote Faden. Ende.
Ja, wir versorgen hier unsere Leute, so ist es ja mal nicht. Also ich finde im Moment, man kann sich 1000 Meinungen bilden, man muss sich 1000 Meinungen bilden, weil das ist so gewaltig, was da momentan alles auf einen einprasselt. Und ich glaube, wenn man sich da 1-2 Tage raushält, dann ist es auch sehr schwierig, wieder reinzukommen und noch hinterherzukommen, weil das ist ja irrsinnig. Raik.
Jetzt habe ich es wieder. Ich wollte noch die anderen Namen von den Präsidenten, von den Schiffen, die da kommen sollen, nennen. Also in der neuen Flugzeugträgerklasse. Also die Gerald R. Ford haben wir ja schon. Dann kommt als nächstes die John F. Kennedy. Die Enterprise, ja okay, das wird ein super Schiff, weil Enterprise war immer gut. Dann Doris Miller ist ein Schwarzer, der Navy Cross gekriegt hat. Und dann, jetzt kommen die zwei anderen Präsidentennamen, die schon bekannt sind. William J. Clinton, auch bekannt als Bill. Ja. Und George W. Bush.
Sorry, ich muss auch. Bei der Clinton heißen die Begleiter, die Rettungsboote dann wahrscheinlich Lewinsky. Also, ja. Es wird auf jeden Fall ein Potpourri von schönen Präsidentenschiffen, die dann genauso untergehen wie die Präsidenten selber. Ja, ich würde da auch mal wirklich über eine andere Namensgebung nachdenken. Also das ist etwas unglücklich. Ja, das ist lustig. Die zwei, die mich heute gebeten haben, spontan Space zu machen, die melden sich jetzt hier nicht zu Wort. Der eine traut sich nicht rein und der andere hat sich in die Zuhörer verpinkelt. Also das ist natürlich besonders nett. Aber ja nun, was soll, macht man? Alles für den Dackel, alles für den Club oder wie sagt man so schön? Ja, jetzt wissen wir gar nicht, was es bei Tinter zu essen gibt, weil wir heute eben nicht Dienstag haben, wie Alex das ja gerade schon sehr, sehr klug bemerkt hat. Ja, ich, also weiß ich nicht, ist, im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich eigentlich darüber. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber so die letzten Videos mit Zelensky, die man so zu sehen kriegt, sind grundsätzlich immer welche, in denen er mindestens einmal lacht. Ich glaube, er hat ein bisschen Spaß dabei, wie sich die Karten neu verteilt haben. Und das finde ich natürlich wunderbar, weil ich finde, er hat ein Lachen, was ansteckt. Und was auch richtig gut tut, ist mal zu hören, weil er hat nun wirklich genug durchgemacht. Und ich gönne ihm seine Position, die er jetzt hat, wirklich von Herzen. Und tatsächlich, das ja, ich habe immer geschrieben, abgerechnet wird zum Schluss und da sind wir noch nicht. Und letzten Endes ist ja dann immer noch, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und mir gefällt Zelenskys Lachen sehr gut. Ich würde sagen, das ist ein schönes Lachen für den Schluss. So, weiter geht's hier. Wir machen nämlich noch nicht Schluss. Der Alex ist dran, bitte.
Ja, zuerst einmal zu den Präsidententrägern. Mal so als Hinweis, George W. Bush, damit ist der Senior gemeint, nämlich der, der zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung Präsident war und der dann auch Kuwait befreit hat. Nur so als Hinweis, da denken wir wahrscheinlich gar nicht dran. Also das war, der hat für uns ja als Deutsche schon eine positive Bedeutung. Das Zweite, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, ja, der interne Streit in Russland, was immer so angesprochen wird. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob es Konstanze war, so ein bisschen im Nebensatz. Es wird von den Eliten ausgehen. Auf gut Deutsch, im Pöbel ist es im Großen und Ganzen scheißegal. Es wird von den Eliten ausgehen, da stimme ich vollkommen zu. Dass dann der Pöbel, ich übertreibe jetzt mal, oder ich sage es jetzt gerade mal so ein bisschen böse, auch mitmacht und auch eine relevante Rolle spielen kann, ist auch so, aber es wird von den Eliten ausgehen. Ich sehe zwei Möglichkeiten, weshalb der Blogger jetzt das geäußert hat, so extrem kritisch. Variante 1 ist, das hatte, ich glaube, Konstanze war es, steinig ich bitte nicht, falls ich es falsch mitbekommen habe mit einem Ohr, gesagt, dass es eine Falle war. Das ist eine sehr gute Möglichkeit zu schauen, wer kommt aus der Deckung, wer nicht. Das andere ist ein persönlicher Schicksalsschlag. Vergesst nicht, dass da stecken auch Menschen hinter. So, die haben vielleicht eine etwas andere Sicht auf Menschenleben und so. Aber wenn eine persönlich wichtige Person da im Krieg fällt, stirbt, dann kann das auch bei denen was ausmachen. Und das kann auch zu einem gewissen Sinneswandel führen. Und dass der einfach so einen persönlichen Schicksalsschlag hatte, Familienmitglied, Mentor, besten Freund oder vielleicht zwei, drei davon jetzt gefallen oder in Haft gekommen, Lagerhaft und er hat, sieht es mal anders. Das kann sowas auch ausgelöst haben. Die Sache vom Ausland bezahlt, glaube ich nicht. Natürlich, das Putin-Regime sitzt nicht extrem fest im Sattel. Das hat aber auch mit den internen Check and Balance zu tun. Er muss immer darauf achten, dass die einzelnen Gruppierungen, die einzelnen Bereiche, das ist was Unterschiedliches, immer in einem gewissen Gleichgewicht stehen. Bereiche sind Wirtschaft, Militär, Geheimdienst, innere Sicherheit. Das sind so die vier großen internen Bereiche, die er hat. Die einzelnen Gruppen setzen sich aus Interessensgruppen aus diesem Metier zusammen. Das heißt Wirtschaft, zum Beispiel der Kalaschnikow-Konzern, der gehört zum Gutteil einem der stellvertretenden Verteidigungsministern. Also als kleiner Funfact dabei. So, da hätten wir hier was zwischen Militär und der Wirtschaft, schon mal eine Verbindung. Und da werden auch sicherlich in dem Umfeld, werden dann auch noch Geheimdienstler, innere Sicherheit und alle dabei sitzen. Das sind immer Gruppen. Andere Gruppen sind daneben aus diesen Bereichen. Und jeder versucht sich so ein bisschen seinen eigenen Vorteil zu sichern. Und durch diese ganze Korruptionsbekämpfung, der russische Staat, dem fehlt ein bisschen das Geld. Und die Selbstbereicherung der Leute muss jetzt eingedämmt werden. Das war alles mit System, das wurde geduldet im Großen und Ganzen. Wird da so ein bisschen versucht, diese Check im Balance untereinander unter diesen Gruppen einzuhalten.
Also ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist, Alex, aber du turnst bei mir so ein bisschen am Rande eines Funklochs.
Bin ich jetzt besser zu hören hier?
Ja.
Dann würde ich genau stehen bleiben und mich nicht bewegen.
Bleib da jetzt genau stehen, bitte. Ja.
Also das Putin-Regime muss halt diese verschiedenen Interessensgruppen miteinander im Einklang halten. Und das ist ganz viel Feinjustierung. Das war mit Nazis das Gleiche. Dazu sind solche...
Wow, Alex, du darfst dich auch nicht bewegen. Du darfst dich auch nicht bewegen. Oder es ist immer, wenn du rauchst. Das kann auch sein. Also irgendwie schraubst du da so an so einem Funkloch rum.
Dann hebe ich mir das mit diesen Erklärungen, wie das Reich da aufgebaut ist, auf, wenn ich in 3 bis 5 Minuten im besseren Funkbereich bin.
Alles klar, bis gleich, Alex. Reik.
Tut mir leid, Alex, ich muss dich enttäuschen. Ich habe jetzt nachgeguckt, es ist George Walker Bush und nicht George Herbert Walker Bush gemeint. Also es ist Präsident Doppelbush von 2001 gemeint mit dem Scheißschiff. Ja, ich tut mir leid, dass du jetzt weinen musst, aber es ist leider er gemeint, nicht sein Vater. Ende.
Reik ist und bleibt ein Erbsenzähler, was sowas betrifft. Das kann er ja nicht einfach so stehen lassen.
Darauf zählt ihr doch, wenn ihr was wissen wollt.
Ende. Ein Korinthenkacker, so, da haben wir es jetzt. Ich wollte Erbsenzähler sagen, aber Alex sagt ein Korinthenkacker. So, Reik, unser Korinthenkacker. Ja, das war's schon. Also mehr wolltest du dazu nicht beitragen?
Ja, ich wollte ihm bloß richtig stellen, dass es leider Doppelbusch gemeint ist.
Nee. Ja, der Doppelbusch. Ich sag da jetzt nicht zu. Aber ich bin natürlich jetzt wieder vollkommen raus. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Irgendwas wollte ich doch noch erzählen. Ach, verdammt. Ja, ich bin jetzt übrigens mal ganz, ganz dolle gespannt, was das noch mit unserem Orban gibt. Der zetert ja immer noch und FICO hat sich dem jetzt auch angeschlossen. Also die zetern immer beide noch. Nach dieser Abwatschung bei der Europäischen Union bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ich nehme an, er hat an dem Abend direkt heulend seinen Kumpel Vladi angerufen und hat gesagt, die waren alle total böse zu mir. Dabei habe ich es doch nur gut gemeint. Das ist ja auch immer schön, ne? Wie die immer so vorschieben, dass sie ja alles eigentlich nur im Sinne der Europäischen Union, weil sie ja nur helfen wollen, dass sie endlich klar sehen und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, also er will ja nicht, eigentlich gehört er ja zu den BRICS, das wissen wir ja schon, aber da will er, glaube ich, nicht hin, weil er genau weiß, die werden ihm nicht so viel Geld in den Arsch blasen. Also ich bin da wirklich mal gespannt, was da noch draus wird. Irgendeinen Exit werden sie sich überlegen müssen, weil ich finde, so ist der gute Mann auf jeden Fall gar nicht tragbar für die Europäische Union. Für mich ist das alles eigentlich ganz einfach. Den raus, Zelensky rein, alles passt, super. Also wir können weitermachen. Ich weiß gar nicht, warum das immer so alles so kompliziert ist. Konstanze.
Ja, die müssen dann aber nicht nur Orban rausschmeißen, sondern den FICO gleich mit. Und bei Orban gehe ich mal davon aus, dass die da jetzt noch auf die Wahl warten, die liebe EU. Es kürzt das auch an, dass die da nichts machen. Die müssen den Geldhahn komplett dicht machen. Und sagen, ja, er stellt sich ja hin und sagt an die Ukraine kein Geld, solange kein russisches Öl durch die Druzhba-Pipeline geht. Dann müsste die EU antworten, okay, wenn du blockierst, für die Ukraine kein Geld, in Ordnung, aber für dich eben auch nicht. Und zusätzlich entziehen wir dir auch noch dein scheiß Stimmrecht. Das machen die aber nicht, ne? Das, ja, die sind zu lahm. Die sind einfach zu lahm. Und bei dem FICO, den müsstest du das gleich mit androhen. Weil der hat sich ja schon hingestellt und gesagt, na, wenn Ungarn da nicht blockiert, dann tun wir's. Und jetzt haben sie ja zusammen blockiert, die Schweinebacken. Na, die wollen die russische, das russische Öl. Man hatte denen, glaube ich, über Kroatien schon da irgendeine Ausweichmöglichkeit angeboten. Das wollen sie aber nicht, weil sie ja dann normale Preise bezahlen müssen. Und wenn sie halt über Russland, über die Druzhba-Pipeline das einsacken können, dann kassieren zum einen Russland Geld, ne, und behält Russland dann auch noch einen gewissen Einfluss. Darauf legt man ja Wert. Und zusätzlich können sie sich da eine Differenz wohl auch noch einsacken, weil der Orban wird das ja nicht so günstig weiterleiten, wie er es von Russland kriegt. Und darum geht's. Das ist korrupt, korrupt und nochmals korrupt. Ende.
Ja, und ich stelle mir jetzt vor, Alex ist jetzt auf seinen Apfelbaum geklettert, hat jetzt die rechte Hand ganz oben in die Luft gehalten, in der anderen Hand versucht er sich festzuhalten, um uns jetzt aus einem Nicht-Funkloch noch weiter zu erklären. Alex, bitteschön. Alex live vom Apfelbaum.
Ja, nee, ich habe es mir jetzt gerade bequem auf dem Sofa gemacht. Nee, jetzt könnt ihr mich gut hören?
Perfekt, dein Sofa ist super.
Gut, also, gehe ich nochmal drauf. Ich versuche nochmal eine Kurzfassung. Ich weiß ja nicht, was überhaupt durchgekommen ist. Wir müssen die verschiedenen Bereiche, also Inland, also Innenministerium, Geheimdienst, Militär, Wirtschaft als wichtigste, eins betrachten. Die muss er alle irgendwie befriedigen. Gleichzeitig aber auch die Interessengruppen, die es gibt. Zum Beispiel der Kalaschnikow-Konzern wird zum Gutteil von einem der stellvertretenden Verteidigungsminister, der auch Militär ist, ist er in Besitz. So, da hat man schon diese Verbindung zwischen einem Wirtschaftskonzern, der zwar auch staatlich ist in dem Sinne, und dem Militär. Und da werden sicherlich auch noch, werden die auch ihre engen Verbindungen zu Geheimdienstlern, Innenministerium und so weiter haben. Und davon haben solche Regime, wie das russische aufgebaut ist, verschiedene solche Interessensringe. Und diese müssen untereinander miteinander in Einklang gehalten werden. Das war im Dritten Reich ähnlich. Das ist so eine Art Check and Balance zwischen diesen einzelnen Gruppen. Jeder soll vom großen Führer Putin abhängig sein. Gleichzeitig darf keiner zu stark werden, um ihm gefährlich zu werden. Die wurden finanziell entschädigt, hauptsächlich durch die Korruption. Und solange man das Geld hatte, konnte man das System eigentlich so ganz gut laufen lassen. Und das Geld fehlt jetzt, also muss da auch gespart werden. Und das wird auch genutzt, um diese einzelnen Interessensgruppen in Einklang zu halten. Das heißt, es werden da speziell Korruptionsermittlungen gestartet, wo einzelne Gruppen zu mächtig werden. Und die agieren da auch gegeneinander, diese Gruppen. Und das Ganze wird so ein bisschen aus dem Kreml heraus ja so beobachtet, betreut, dass das alles so ein bisschen im Einklang bleibt, niemand zu stark wird. So wie Prigozhin mit seinem Marsch auf Moskau, da war er wahrscheinlich im sicheren Gefühl, dass er eine Gruppe hat, die stark genug ist, und musste dann feststellen, dass sich da viele ganz schnell geduckt haben, hat nichts genutzt, diese Gruppe ist im Endeffekt komplett aufgelöst, verhaftet und, aus dem Fenster gestürzt, Tee getrunken. Das passiert dann auch mal, aber es gibt davon nicht nur 1, 2, 3, sondern das sind 7, 8, 9, 10, 20 dieser Gruppen mit wichtigen Leuten, die halt untereinander Beziehungen haben, sich gegenseitig in Schach halten. Keiner hat zu viel Macht, keiner hat zu viel Einfluss irgendwo. Und das ist ein riesiges Ränkespiel. Und auf gut Deutsch, das Wahlvolk, also das einfache Volk, der Pöbel, wird vielleicht irgendwann mitmachen, wenn sich da jemand wirklich so durchsetzt halbwegs und den unterstützen. Aber von denen geht halt keine Gefahr aus. Ende.
Konstanze.
Ja, mal was ganz anderes. In der Region Moskau, da ist ein Leichtflugzeug durch die Luftabwehr abgeschossen worden, weil die das für eine ukrainische Drohne gehalten haben. Ende vom Lied, Flugzeug natürlich abgestürzt, das Leichtflugzeug, und zwei Russen sind dabei draufgegangen. Ja, das ist natürlich schon, dass wenn die da den Luftraum nicht sperren, wird sowas mal öfter passieren, denke ich mal. Und wahrscheinlich nicht nur in der Region Moskau. Das ist das eine. Und das andere, Trump, der Trottel, sagt natürlich, also der bestreitet rundherweg, die Ukraine hat nichts getan, um uns im Nahen Osten zu helfen. Stellt er, und ja, und dabei sind jetzt die Zimmer im Kiew, also die Hotelzimmer, sind da wohl größtenteils ausgebucht, weil da Pontius und Palacios angefragt hat und da jetzt Kooperation oder halt diese Inceptor-Drohnen von der Ukraine haben will. Also, ja, der ist, egal was ist, der wird immer zu Putin halten. Also, das hört sich jetzt vielleicht verschwurbelt an, aber zwischenzeitlich ist mir doch tatsächlich bei Trump dem Wahnsinnigen der Gedanke gekommen, dass der diese Ölkrise heraufbeschworen hat, mit Absicht, um halt die russischen, oder um die Sanktionen, um einen guten Grund zu haben, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben, damit der wieder seine Kriegskasse füllen kann. Ist natürlich komplett gegen seine eigenen Interessen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch sehr verschwurbelt. Aber bei Trump fallen einem wirklich nur die unmöglichsten Dinger ein. Ende.
Tja, den Gedanken hatte ich auch schon und auch viele andere. Und mich wird's wirklich nicht wundern. Also, ich sehe die beiden auch Hand in Hand einen Parkweg langschlendern. Das hängt schon alles miteinander zusammen. Ihr seht, ich bin gerade so unhöflich und rede mit einem vollen Mund, weil auch Konstanze es wieder geschafft hat, an der falschen Stelle aufzuhören zu reden.
Du sagst ja auch niemals Bescheid. Ja.
Was?
Du sagst ja auch niemals Bescheid. Woher sollen wir das denn wissen?
Also bei manchen von euch habe ich den Verdacht, ich habe zu Hause eine Kamera hier irgendwo hängen. Also ganz ehrlich. Weil das ist manchmal so spooky, wenn das plötzlich so miteinander passt. Also, da möchte ich jetzt mal nichts zu sagen. Aber, liebe Bubbles, das ist mein Essen. Tut mir leid. Ja, du kannst so süß gucken, ich weiß. Ja, also ich glaube fast, wir sind am Ende der Space angelangt, weil wir haben jetzt eigentlich alles soweit besprochen, glaube ich. Es ist auf jeden Fall keine Wortmeldung mehr da. Das bedeutet, wir sind alle zufrieden. Naja, zufrieden sind wir nicht. Das können wir, glaube ich, auch festhalten. Wenn es nach uns ginge, sähe alles ganz anders aus. Also wie gesagt, ich finde es einfach nur schön, dass Zelensky jetzt tatsächlich in einer Position ist, wo er wieder lachen kann. Und das finde ich hervorragend, dass sich das da alles so ein bisschen gedreht hat und die Ukraine plötzlich Dinge in den Händen hält, die alle anderen haben wollen. Sehr interessant. Auch sehr interessant, dieser Deal mit Saudi-Arabien. Ich hoffe, da können sie richtig was rausholen. Und ja, es gibt so den einen oder anderen, wo ich mir dann wirklich wünschte, den möge der Blitz beim Kacken treffen. Also wie man das so schön sagt. Ja, und ich glaube, Tiziana war es, die gesagt hat, ohne Putin und Trump wäre die Welt eine schönere. Das unterschreibe ich natürlich sofort. Und bitte könnt ihr dann den Kim Jong-un und den Xi auch noch gleich mitnehmen. Weil ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Und dann werden solche kleinen Lichter wie Orban und Fico von ganz alleine leise. Um die kann man sich dann so nebenher kümmern. Ja, meine Lieben, ein Space voller Informationen. Ich hoffe, es sind Informationen, mit denen ihr was anfangen könnt. Ansonsten könnt ihr nochmal durch die Kommentare forsten. Da hat euch der ein oder andere noch etwas Interessantes dran gepostet. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Freitagabend und ein schönes Wochenende. Ich weiß ja nicht, was am Wochenende noch kommt, ob wir da nochmal ein Space aus der Hüfte schlagen müssen oder nicht. Hoffen wir mal einfach, dass es zumindest in Richtung Ukraine alles schön ruhig bleibt. Der Raik macht jetzt wieder alles kaputt, der will nämlich noch was erzählen. Raik, bitteschön.
Mikro aufmachen hilft. Also ich habe jetzt noch mal kurz nachgeguckt, weil ich es halt lustig fand, wer jetzt da so ein Schiff kriegt für sich. Ich habe mal geguckt, wer wen ersetzt, welchen alten Flugzeugträger. Nur um es mal in Relation zu stellen. Die Ford hat die alte Enterprise ersetzt. Also Enterprise ist ein Name, der ist in der US Navy ein extrem wichtiger Name. Es gab bisher immer eine Enterprise. Eine der bekanntesten ist die CV-6 im Zweiten Weltkrieg gewesen, die alleine als Flottenträger gegen Japan stand irgendwann mal für ein paar Monate, weil alle anderen kaputt waren. Dann die Kennedy ersetzt die Nimitz. Kennedy, ja, okay, der ist sehr bekannt und auch berühmt für seine
Nicht nur für das, was mit ihm passiert ist, wie er gehandelt hat, sondern auch, dass er als Soldat gedient hat und mit einem gebrochenen Rücken Crewmember gerettet hat. Nur falls das keiner weiß, er war Soldat auf einem PT-Boot. Das PT-Boot 109, gibt's auch einen Film dazu. Und er hatte es tatsächlich als Dekorationsmodell auf seinem Tisch im Weißen Haus und hat die Story auch gerne erzählt. Er war so Freedom Pirate, nennt man die gerne, die PT-Crews. Müsst ihr euch mal reinlesen, was die abgezogen haben. Die haben überall und jedem was geklaut. Dann die Enterprise ersetzt die Eisenhower. Das ist der einzige Namenstausch, wo ich sage, der ist akzeptabel. Die Doris Miller ersetzt die Carl Vinson. Das sind beides Soldaten gewesen. Ich glaube, Doris Miller, der erste Schwarze, der Navy Cross gekriegt hat. Und die Vinson kann ich jetzt nicht sagen. Aber, und jetzt kommt's, die Bill Clinton wird die Theodore Roosevelt ersetzen. Also beides Namen, die man kennt, aber Theodore Roosevelt, nachdem der Teddy benannt wurde, war ein extrem beliebter Politiker mit Medal of Honor Träger. Eigentlich so der Tough Guy, wenn man sich das mal anguckt. Der hat mit einem Brustschuss noch eine Rede gehalten, 2 Stunden, und ist dann erst ins Krankenhaus. Die Namenstausch sind nicht gut gewählt worden von denen, ehrlich. Also nicht alle.
Ja, ich frage mich jetzt natürlich auch, was ist eigentlich aus all diesen tollen Sachen geworden? Also der Ballsaal, der Golden Dome, die goldene Flotte, die goldenen, ich weiß nicht was noch alles, der goldene Pisspot, irgendwie so alles in golden. Was ist denn da bloß los? Wo ist denn alles hin?
Auf Eis, weil Baugenehmigungen fehlen.
Das ist ärgerlich.
Das weiß ich. Der liegt auf Eis wegen Baugenehmigung und wegen der öffentlichen Meinung darüber. Die goldene Flotte, das war wieder so ein Hirngespinst von mir, als er wieder Schlachtschiffe bauen wollte. Schlachtschiffe sind seit 1945 irrelevant, das weiß eigentlich jeder. Außer es ist eine Iowa-Klasse, Alex, wenn man da ein paar Tomahawks drauf baut. Haben die gemacht für einen Golfkrieg, 91. Haben sie die aus dem Museum geholt und wieder flott gemacht.
Das ist trotzdem irrelevant. Außerhalb jeglicher wirtschaftlicher und militärischer Wichtigkeit. Also das ist so.
Die goldene Toilette, die hat er mit Sicherheit irgendwo im Weißen Haus stehen. Und was war's noch?
Golden Dome wollte er auch errichten.
Sein geplantes Luftverteidigungssystem für die USA. Ja, kann er ja gerne probieren. Also die Israelis schaffen es ja nicht mal komplett, ihren Luftraum zuzumachen. Wie will er das bei der USA machen? Der Mann, wie gesagt, größenwahnsinnig. Fehlt bloß noch, dass er Washington komplett umbauen will und es in Trump-Mania umbenennen will, dann wissen wir doch, wo er es her hat. Ende.
Will die Säule am... Naja, nochmal, um den Space tatsächlich positiv zu schließen. Ich bin wirklich froh, dass er mit Melania eine Frau an der Seite hat, die anpacken kann und die, wo er sich dann auch wirklich fallen lassen kann in seinem Rentenalter. Also das ist ganz klar. Diese Frau war nie eine First Lady, aber sie wartet zu Hause auf ihren Donald, um ihn dann den Hintern sauber zu machen. Das glaube ich ganz fest, weil... Sorry, aber irgendeinen Nutzen muss diese Frau ja haben. Also ich habe ihn noch nicht entdeckt. Außer schön rumlaufen und irgendwo rumstöckeln. Ganz, ganz katastrophal, diese UN-Sitzung, die sie da geleitet hat. Junge, Junge, Junge. Also nett das Ganze. Immer wieder schön zu sehen, die Herzlichkeit zwischen den beiden. Fast vergleichbar mit Zelensky und seiner Frau. Auch die Kinder, so locker, wie die alle sind. Richtig doll. Und seine Enkelin, die immer Reklame für den Opi macht. Ja, also wie gesagt, ich hatte mir von den ganzen goldenen Sachen ein bisschen mehr versprochen. Da bin ich jetzt wirklich mal enttäuscht von Trump. So läuft das nicht. Er kann uns nicht so dolle Sachen versprechen. Und dann kommen die nicht. Also wirklich, das geht nicht. Und außerdem wäre ich dafür, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Spielfilm war das doch so, da ist jemand mit Gold übergossen worden. Vielleicht können wir das mit ihm machen. Und dann kann man ihn ja von mir aus irgendwo in Washington hinstellen. Das ist ja nicht schlimm. Also, so als Statue und er direkt da drin, damit das auch alles ordentlich lebensecht wirkt. Putin direkt daneben und dann, wie meine Tochter immer so schön sagt, direkt eine goldene Tafel und drunter unnötige Menschen. Uninteressant, wie die jemals hießen. Das würde mir gefallen. Irgendjemand hat mich auch gefragt, was würdest du vorziehen? Also soll Putin jetzt nach Den Haag und ich bin immer noch der Meinung, nein, der sollte in die Ukraine übergeben werden und dann bitte niemals wieder fragen, wo er eigentlich geblieben ist. Also keinerlei Rechte und Gesetze anwenden, sondern die Ukrainer einfach entscheiden lassen, was sie mit ihm machen möchten. Ich glaube schon, dass die Ukrainer da ganz tolle Ideen hätten und ich glaube auch, dass das Ding nicht in 2 Tagen durch wäre. Also da gehe ich fest von aus. Ja, er ist wie so ein Störenfried im Klassenzimmer, ne, der Reik. Der muss immer noch mal was sagen. Dann sag doch noch mal was, Reik.
Also nur um mal zu sagen, zeigen, dass nicht nur die amerikanischen Soldaten ein bisschen inkompetent sind, was ihre Operation angeht, und die Russen ja sowieso nicht. Die Franzosen haben ja auch Flugzeugträger, ne? Die haben jetzt aus Versehen ihre Position verraten. Nicht, weil sie irgendwo hingefunkt haben oder so, nö. Da hat ein französischer Marinesoldat, haltet euch fest, mit einer Sport-App, weil er auf dem Ding joggt und das GPS mit das Ding ja braucht für die Laufstrecke, die du machst, die Position des Flugzeugträgers verraten.
Alter, also ganz im Ernst, es sind so viele Blasen, die platzen. Ich will das nicht. Ich habe wirklich mal an all das geglaubt, an die NATO, an Geheimdienste, an die Europäische Union, an all diese Dinge und es platzt immer mehr weg. Oh Gott, bitte noch einmal zurück in die Zeit, wo ich mich da nicht so reingekniet habe. Da habe ich noch gedacht, alles wäre heile. Also selbst das funktioniert nicht. Das ist schon, also wenn man wirklich mal, ich habe eigentlich mal dem Reik gesagt, der soll mal alles zusammentragen, was lustig war in der Zeit. Ich glaube, das müssen wir doch mal machen, so ein Space, wo wirklich die ganzen Dilemmata aufgeführt werden, die in den verschiedenen Ländern passiert sind in den letzten 4-5 Jahren. Es ist ja manchmal unfassbar, oder? Also auch in am Anfang des Krieges, wo Russland seine eigenen Leute beschossen hat, weil der Pilot gedacht hat, er wäre schon in der Ukraine oder irgendwelche Flugzeuge da einfach vom Himmel gefallen sind. Oder die Ukrainer, die plötzlich einen Schützengraben ausgehoben haben, wo die Russen alle bekifft und besoffen waren und die in dem Moment überhaupt nicht wussten, was sie mit denen jetzt anfangen soll, weil die alle am Lachen waren. Also das ist ja dann auch erstmal eine sehr skurrile Situation, würde ich sagen. Also da sind schon so ein paar Sachen passiert, also Frankreich jetzt auch. Ja gut, man kann es auch manchmal nicht ändern. Konstanze.
Markus Kolb hat das neulich so schön gesagt. Das 21. Jahrhundert macht keinen Spaß. Es ist die Dekade der Dummheit. Ja, und dem kann man nichts hinzuzuschließen. Und Mark Ratzo hat gesagt in den USA, es ist die Herrschaft der Schlechtesten. Aber das trifft nicht nur auf die USA zu. Ende.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, was da passiert ist. Also ich meine, damals, als der Ronald Reagan Präsident geworden ist, da haben sich ja alle gewundert, warum wird da jetzt ein Schauspieler Präsident. Aber ernsthaft, Trump, ich weiß nicht, also ich verstehe es einfach nicht. Es ist so unfassbar und ja, viele sagen immer, ja, an und für sich ist er schlecht und er lügt, aber er lügt uns offen an und wir wissen das. Und darum haben wir ihn gewählt. Das sind ja alles Aussagen, wo man dem Markus Kolb dann wirklich recht geben muss. Ich hatte ja dieses Bild gepostet und Markus Kolb selber hat's geliked, also soll wohl was dran sein. Ja, diese Experten, ganz ehrlich, die schütteln auch nur noch den Kopf, weil ich glaube, die finden sich gerade auch in einer Matrix wieder, wo sie sich nicht zurechtfinden, weil da ja überhaupt keine logischen Entscheidungen getroffen werden. Und dann, das bringt, glaube ich, so einen Experten auch an den Rand des Wahnsinns. Also wenn man sieht, wie da alles gehandelt wird. Ja, Nico Lange ruft übrigens in letzter Zeit immer wieder dazu auf, da diese Geschichte mit den Nava, das ist keine Übung, sagt er, und wir sollten da vielleicht auch mal ein Auge drauf haben. Vielleicht sollten wir den Experten wenigstens weiter zuhören, weil die Politik hält es ja scheinbar nicht für nötig. Also verwundert mich immer wieder, weil es gibt ja nun mal Experten, weil sie auf ihren Gebieten Experten sind, sollte man zumindest annehmen. Aber das scheint für Politiker schwierig zu verstehen zu sein. Ja, und ich weiß auch nicht, also irgendwie bröckelt mein ganzes, ich weiß nicht, also Moral fast hinfällig, Völkerrecht eigentlich nur ein Papiertiger, Europäische Union völlig uneinig, NATO ist auch irgendwie mittlerweile so ein Ding, wenn ich schon, ich habe ja wirklich mal geglaubt, dieser Artikel 5 würde bedeuten, da kommen dann alle und helfen mit, das ist ja auch nicht so, also alles irgendwie so gar nicht das, für das man es gehalten hat. Und irgendwie sind Politiker auch nicht mehr das, für das man sie gehalten hat. Und man sagt ja immer, eigentlich hatten die einen Plan und die wissen, wo es lang geht und was man in solchen Situationen tun muss. Ich weiß nicht, fühlt ihr euch im Moment gut beschützt und wohl bedacht? Ich nicht. Also ich kann das alles nicht mehr durchsortieren. Und ich glaube, bei uns macht sich mittlerweile auch so ein bisschen der Wahnsinn breit. Und ich glaube, den braucht man im Moment auch wirklich. Ansonsten dreht man komplett am Rad. Und deswegen bin ich froh, dass wir einige Leute haben, die hier scheinbar immer noch wissen, wo es lang geht, nämlich Alex und Raik und Chris und so, die uns dann wirklich nochmal diese ganzen Fäden auseinanderdröseln, dass man zumindest einigermaßen geschleut aus so einem Space rausgehen kann und kann zumindest sagen, na gut, bei A und B weiß ich jetzt Bescheid, C und D liegen für mich immer noch im Nebel, aber ein bisschen schlauer bin ich jetzt. Danke auch, liebe Nurse Annie, dass du dich immer wieder mit so super Informationen hier einmischst und Konstanze, du weißt ja sowieso, was steht auf deiner Kaffeetasse, Sprecherin des Jahres 25 im Ukraine-Space und das nicht umsonst. Ja, also liebe Harmonie, die du im Hintergrund irgendwo mitlauscht, ich weiß das ganz genau, die hat zu mir gesagt, was hat die gesagt? Wartet mal, ich guck mal eben, was die Böses zu mir gesagt hat. Das kann ich ja nicht unkommentiert lassen, das müssen wir ja mal an die Öffentlichkeit bringen. Kleinen Moment. Wo habe ich sie denn jetzt? Jetzt habe ich die verbummelt. Die hat zu mir gesagt, du kleines grünes Biest, hat sie zu mir gesagt. Und das geht natürlich nicht. Da muss ich mir was Nettes für Sie einfallen lassen, weil wir können hier auch nicht alles durchgehen lassen. Es ist zwar ein sehr lockerer Space, aber es muss Grenzen geben, liebe Harmonie. Und da du jetzt heimlich im Hintergrund zuhörst, warte mal, ich lasse mir was Schönes für dich einfallen. So, meine Lieben, danke Event, dass du dann doch noch als Co-Host aufgetaucht bist. Das ist immer wichtig, dass irgendjemand uns hier den Rücken frei hält. Ich habe heute auch schon wieder zwei hier rausblockiert, die hier nichts zu suchen hatten. Weil ich glaube, es ist einfach angenehmer, irgendwo mal eine Fläche zu haben, wo man keine Wattnix im Kreuz hat. So, meine Lieben, ich würde sagen, ja, schönen Freitagabend noch, schönes Wochenende. Wenn nichts dazwischen kommt, dann Dienstag um 18 Uhr. Es sei denn, am Wochenende passiert noch irgendwas richtig Dolles oder es knatschen mich wieder genug Leute im Hintergrund an, dass sie unbedingt einen Space brauchen, dann könnte ich drüber nachdenken. Aber wie gesagt, die zwei, die mich heute hier zugelabert haben, die haben sich dann schön entzogen und da lasse ich mir auch noch was für einfallen. So geht das nicht. Ich würde sagen, holt euch doch eure Kondensmilch alleine. Ich habe meinen Hund dafür. Ich wünsche euch jetzt alles Gute. Bis dann. Macht's gut und tschüssi. Und lieber Herr Trump, wir wollen die ganzen goldenen Dinge sehen. Bitte. Tschüss.
Tschüss.
Oh ja, bevor die Konstanze mich wieder verhaut. Slava Ukraini, damit beenden wir auch diesen Space. Sonst kriege ich gleich wieder Lack über WhatsApp und das mache ich nicht mit. Bin heute schon genug angeschimpft worden. Also, tschüss.